hart und bitter. Das ist geil.
Ich bin ein bisschen irritiert. Was ist passiert, Stefan?
Du hast dich gerade so nach hinten gelehnt, das sah so aus.
Ich habe so ein bisschen meditiert.
Ach so, okay, alles klar. Nee, dann alles gut.
Habe ich da irgendwas Falsches gemacht?
Nein, alles super. Ich liebe es, wie du hier entspannt...
War das peinlich, so ein bisschen?
Es sah so aus, du sitzt hier auf so einem Strandstuhl und lehnst dich so nach hinten. Das sah so ein bisschen aus nach Urlaub. Und,
Ich wollte eigentlich, das Intro wollte ich so hören und mich dabei besinnen, genau.
Ah, okay, besinnen. Verstehe. Alles klar.
Und hab auch so ein bisschen vergessen, dass es jetzt gleich losgeht.
Okay, cool. Micha, erstmal herzlich willkommen hier an unsere Hörer. Schön, dass du da bist.
Ja.
Ich bin auch da.
Ja.
Okay.
Absolut.
Hast du sonst noch was zu erzählen?
Nee.
Sollen wir schon das Outro machen?
Es läuft schon komplett falsch. Ja. Alles, was wir uns hier vorgenommen haben, können wir schon vergessen.
Sollen wir nochmal anfangen?
Weil ich wollte so erstmal mit so einer Atemübung reinkommen und und ich wollte so ein Bild vor deinen Augen erzeugen. Ich wollte dich mitnehmen in die 80er. Natürlich, wir fangen oft an in den 80ern, weil das unsere große Zeit war. Da ging es abwärts. Und zwar, als wir Kinder waren und wir sind in eine Turnhalle reingegangen. Die erste Turnhalle, die ich so gesehen habe, das war im Kindergarten. Das kam mir vor wie so eine riesige Kathedrale.
Ja,
und dabei irgendwie 20 Jahre später, wo ich dann da wählen war oder so, habe ich festgestellt, das Ding ist so groß wie das Wohnzimmer von meinen Eltern. Aber damals habe ich gedacht, ein riesiger Raum, und da bin ich auch gerne reingegangen. Und weil da gab es Geräte und da wurde irgendwas aufgebaut und da hatte man Spaß und Sport und Bewegung und das war alles so aufregend als Kind. Und in der Grundschule ging das weiter.
Da gab es immer so eine Art Garage, ne? Und da waren diese Geräte drin. Und
ja, das war immer so ein Tor, das ging immer so nach innen auf.
Genau.
Und da drin war eine Welt, die sich für uns dann geöffnet hat.
Eine Sportwelt, von der du keine Ahnung hattest. Ne?
Und später... Dann in der Realschule, dann war man eigentlich nur, also ich war auf der Realschule natürlich, du warst auf dem Gymnasium. Ja. Ich weiß, du verdrehst die Augen.
Genau, deshalb verdienst du jetzt auch mehr Geld als ich.
Absolut.
Ja, weil ich viel zu vergeistigt geworden bin.
Aber in der Realschule hatte ich dann so das Gefühl, das ist einfach nur vermoderter, schlechter Bau. Das war auch schon so ein bisschen verlottert bei uns in der Realschule, diese ganze Turnhalle. Und wenn man dann da reinkam, ich hatte natürlich auch keine Motivation, so mit 15.
Ja.
Und dann hatte man eine Doppelstunde Sport und man ist da reingegangen und da waren dann schon so Geräte aufgebaut. Und wo man wusste, jetzt geht's an den Barren.
Jetzt musst du was leisten.
Ja, ja. Und wenn da sowas stand wie ein Barren oder Stufenbarren, ich kenne bis heute nicht den Unterschied.
Hast du schon Angst gehabt, ne?
Habe ich schon mal, das kann doch jetzt nicht, das kann jetzt nicht wirklich, wir müssen jetzt nicht wirklich Bodenturnen oder Geräteturnen machen und das ist immer das Letzte. Ich will jetzt nicht zu kritisch diesem Sport gegenüber sein, weil ich bewundere diesen Sport auch. Ja. Und aus diesem Grunde...
Welchen Sport?
Geräteturnen.
Ah ja, okay.
Und aus diesem Grunde, jetzt lass ich die Katze aus dem Sack.
Ja.
Haben wir uns hier exklusiv einen Gast reingeholt, eine berühmte deutsche Kunstturnerin. Und die ist per Skype mit uns zugeschaltet. Ich sag Hallo zu Pauline Schäfer-Betz. Hallo Pauline. Richtig.
Pauline ist richtig. Das hast du schon mal geschafft. Den Namen hast du schon mal nicht.
Ich war so aufgeregt, ob ich jetzt das richtig sage. Ja, du bist per Skype mit uns zugeschaltet und vielen Dank, dass du unserer Einladung gefolgt bist. Wie geht's dir als erstes Mal?
Ja, grüßt euch erstmal. Ich freue mich heute mit euch zu skypen und ich bin sehr, sehr gespannt, welche Fragen ihr für mich heute vorbereitet habt. Mir geht's ganz gut. Leider bin ich aktuell noch ein bisschen eingeschränkt, weil ich vor 3 Wochen operiert wurde.
Was macht dein Fuß? Ich habe davon gehört.
Meinem Fuß geht's den Umständen entsprechend ganz gut. Ich bin auf einem guten Weg wieder zurück in die geliebte Turnhalle.
Also du hast beim Kunstturn dich verletzt, oder? Oder woanders?
Das ist eine Problematik, die schon seit mehreren Monaten besteht. Und es hat sich im Prinzip an meiner Schienbeinkante einfach zu viel Knochen gebildet durch die hohe Belastung. Und der Knochen ist dann abgebrochen und schwamm dann als freier Gelenkkörper in meinem Fuß herum. Und deswegen musste das dann operativ entfernt werden.
Zu viel Knochen, der abgebrochen ist und dann da lose rumhing?
Genau.
Ja. Klingt nicht gut. Ja, du hast deswegen einen ganz wichtigen Wettbewerb verpasst.
Ja, ich musste circa 3 Tage vor Abreise die Weltmeisterschaft absagen. Ich konnte dann in den letzten Tagen nicht mal mehr richtig laufen auf dem Fuß. War natürlich sehr, sehr bedient, weil ich mich darauf gefreut habe. Man trainiert wirklich sehr, sehr lange und hart dafür. Und wenn dann eben im Prinzip sowas dazwischen kommt, ist natürlich semi-optimal. Aber vom Zeitpunkt her...
Also die Turnweltmeisterschaft war das. Die Turnweltmeisterschaft, die jedes Jahr ist, die hast du jetzt leider verpasst. Das Highlight des Jahres. Das war in Liverpool, ne?
Genau, Liverpool-Weltmeisterschaften.
Vielleicht nochmal, um wirklich auch die Hörer komplett abzuholen. Ja, man muss nochmal sagen, wer du bist.
Genau.
Dich nochmal wirklich rein.
Hier stehen die ganzen Fakten auch auf meinem Zettel.
Vorstellen.
Stefan, leg los.
Erzähl du das mal. Nein.
Okay, ich mach das mal.
Wer bist du eigentlich? Also, weil du bist ja
die Pauline fast
schon eine Legende im
Turn. Die ist Weltmeisterin
im Schwebebalken.
Ja.
Ja, das muss man erstmal hinkriegen. Ich glaube, die erste Frau überhaupt auf dem Schwebebalken, die, glaube ich, in Deutschland mal
in
eine Goldmedaille geholt hat. Kann das sein?
Ja, ist richtig. Also so, es gab in der DDR eine Turnerin, die auch eine Medaille am Balken gewonnen hat. Aber nach der Wende, also seit 30 Jahren, bin ich die erste Athletin, die...
Aber die war auch bestimmt gedopt, oder?
In der DDR.
Waren die nicht alle gedopt damals?
Weiß ich nicht.
Das ist natürlich eine Riesenleistung, dass du, ich glaube 2017 bei der WM in Kanada, hast du die Goldmedaille geholt. Und ja, nicht nur das, du warst ja auch mal, ich habe es mir hier aufgeschrieben, du hast das ganze Set, du hast die Bronzemedaille, Silbermedaille bei unterschiedlichen Meisterschaften, deutsche Meisterin wahrscheinlich auch.
3 WM-Medaillen 2015, die erste, das war Bronze, 2017 die Goldmedaille und 2021 konnte ich mich mit Silber belohnen, auch alles am Schwebebalken. Das ist auch meine Paradedisziplin, die man unschwer erkennen kann. Und dieses Jahr kam bei der EM noch eine Bronzemedaille im Team dazu. Das war natürlich auch überragend, was wir dort so auf die Bühne gebracht haben, weil das hat bisher noch kein deutsches Team geschafft, eine Teammedaille zu gewinnen.
Das war auch letztes Jahr.
Nee, dieses Jahr.
Dieses Jahr, genau.
Dieses Jahr im August.
Ja.
Und genau.
Das war auch richtig in den Medien, also ich erinnere mich auch gut daran. Quatsch, natürlich war das nicht letztes Jahr, sondern dieses Jahr. Hat mich auch ein bisschen irritiert, dass irgendwie ein paar Monate später dann auch direkt eine WM ist.
Ja, das Zeitfenster war natürlich sehr, sehr knapp. Deswegen hatte man auch wenig Zeit zu regenerieren. Hätte ich nach der EM eventuell ein bisschen länger Zeit gehabt, um meinen Fuß auch wieder in den Griff zu bekommen oder generell meinen Körper, dann wäre es vielleicht noch irgendwie gegangen mit den Schmerzen. Aber so hat man natürlich in relativ kurzer Zeit eine sehr, sehr hohe Belastung, die man dann irgendwann leider nicht mehr kompensieren kann.
Also ich habe mich mal so ein bisschen mit diesem Sport auseinandergesetzt.
Mit welchem Sport?
Schwebebalken. Schwebebalken und Kunstgeräteturnen überhaupt. Und das ist ja schon so, wenn man das auf so einem hohen Niveau betreibt, wie du das machst, man kommt immer wieder in die Situation, wo man mit Schmerzen zu kämpfen hat, oder? Also wo man kommt immer an so eine Grenze des Körpers, wo der Körper so eigentlich sagt, es geht nicht mehr, aber irgendwie muss es dann doch noch pushen, weil man will ja den Welterfolg, ne? Oder ist das so?
Ja, also es gibt im Prinzip im Turnen keinen Tag, wo man ohne Schmerz aufsteht.
Was?
Man hat im Prinzip immer irgendwo Schmerzen. Und damit muss man natürlich auch umgehen. Wir haben selbstverständlich ein gutes Ärzteteam um uns herum, Physiotherapie regelmäßig, wöchentliche Arztbesuche nach Bedarf, logischerweise. Und da muss man auf jeden Fall, gerade auch wenn man älter wird, ich bin jetzt 25, eigentlich schon eine Turn-Omi, weil wir mit 16 Jahren Senioren werden und ja, die Belastung natürlich enorm hoch ist über all die Jahre und da muss man definitiv ein bisschen haushalten mit seinen Kräften und mit seinem Körper. Und da gibt's eigentlich, also ich habe es noch nie erlebt in meiner Turnkarriere,
dass ich morgens
aufstehe und sage, wow, geil, mein Körper fühlt sich ultra cool an.
Das gibt's doch gar nicht.
Das ist echt krass, ne? Ja. Also, aber du meintest auch gerade, mein geliebter Sport, morgen kann ich wieder hingehen und so weiter. Ist das denn wirklich dann auch noch der geliebte Sport, den man betreibt? Oder wenn das immer mit Schmerzen verbunden ist, denkt man dann auch nicht, kommt man da vielleicht nochmal irgendwie irgendwann so ins Grübeln und sagt, naja, vielleicht ist das alles irgendwie nicht so richtig oder sagt man, nee, das gehört halt dazu?
Also es ist mittlerweile mein Beruf geworden. Ich bin Sportsoldatin, ich bin in der Sportfördergruppe, weil ohne die Bundeswehr könnte ich meinen Sport gar nicht so ausüben auf dem Niveau, weil man finanziell im Prinzip ohne Mittel dasteht, wenn man Turnerin ist. Das ist halt einfach nicht so populär.
Ist nicht wie Fußball oder Tennis, ne?
Genau. Ja. Und natürlich, wenn man jeden Tag an seine Grenzen geht, und da muss man definitiv ran, weil man ansonsten die Leistung, die erfordert wird, dann auch auf dem Niveau, das kann man einfach nicht erreichen, wenn man nicht an seine Grenzen geht. Ja. Und das muss man ausreizen. Das muss man ausreizen. Und natürlich macht das nicht immer Spaß, wenn man mit Schmerzen aufsteht und der Rücken tut wieder weh, die Schulter tut weh, Handgelenk tut weh, Füße kaputt, Hände sind offen. Da hast du natürlich nicht immer Bock, dann in die Halle zu gehen und wieder drauf zu trainieren und wieder dasselbe zu machen und täglich grüßt das Murmeltier. Aber trotzdem brenne ich für diesen Sport. Das ist meine Leidenschaft. Das mache ich sehr, sehr gerne, auch wenn ich nicht immer motiviert bin und nicht immer 100% dahinter stehe. Aber trotzdem macht es mir wieder Spaß. Gab auch eine Zeit, wo das nicht der Fall gewesen ist. Aber
man hat immer mal ein Tief.
Ja. Ich habe meinen Weg gefunden. Genau.
Ja, aber ich glaube, beim Stefan ist das auch ähnlich. Du gehst so auf die 50 zu. Wie ist das denn bei dir, wenn du morgens aufstehst?
Ja, bei mir fühlt sich das genauso an.
Furchtbar, ne?
Aber bei mir, ich habe genau dasselbe Gefühl nach einem Spaziergang durch den Wald. Also das ist bei mir dann halt ähnlich, ne? Aber ich gehe halt nicht so an die Grenzen wie du. Ne? Also eher so altersgerecht.
Aber das Gefühl morgens ist das Gleiche,
ja,
ne?
Ja, ich weiß, der Micha wollte mich jetzt wieder hier auf dem Präsentierteller
stellen. Wir sind hier ein lustiger Talk. Ja, ne? Das Format ist fast schon Comedy.
Ja. Ja. Aber ich finde es halt total, also als Laie, wenn ich mir das angucke im Fernsehen, was du machst oder die Sportler generell in dem Bereich, ich finde das so irre, faszinierend, fast übermenschlich. Ja? Also das ist, ich frage mich, wie kann man das schaffen? Also was ist das für
so diese Spannung im Körper.
Nein, wie kann man überhaupt sich dahin arbeiten? Das muss ja, also man muss ja, das muss doch so ein diszipliniertes Leben sein, was man führt, oder? Sonst schafft man es doch gar nicht auf das Niveau. Also ich meine, bist du jemals irgendwie vielleicht irgendwie nächtelang oder so um die Häuser gezogen
ja,
und hast dann irgendwie Party gemacht oder so? Oder warst du immer diszipliniert und hast gesagt, ich muss an meinen Sport denken? Wie ist das bei dir?
Ja, zu so einem Lifestyle würde ich ihn jetzt mal bezeichnen, gehört definitiv Disziplin dazu. Man muss sich schon in gewisser Weise aufopfern. Es klingt jetzt vielleicht sehr dramatisch, aber man hat einfach ein komplett anderes Leben. Also wenn andere Kinder normal nachmittags mit ihren Klassenkameraden zu Hause spielen, war ich halt in der Turnhalle.
Wann hast du angefangen, mit wie vielen Jahren?
Mit 5 Jahren habe ich mit Turnen angefangen.
Und ab wann ging es dann so täglich zur Sache in Richtung Wettbewerb und Leistungssport? Weil du kommst ja auch aus einer Sportlerfamilie. Ne?
Ja, genau. Also,
das war eigentlich nichts Unnormales.
Ich würde mal sagen,
so, ne?
Mit 6, 7 Jahren hat man so an den ersten Wettkämpfen teilgenommen. Und dann hat sich aber auch schon relativ klar abgezeichnet, dass da Potenzial für mehr ist. Mhm. Und daran hat man dann halt kontinuierlich gearbeitet. Klar, am Anfang stand halt der Spaß definitiv im Vordergrund. Und nach Erzählungen von meiner Mama hatte ich da auch nicht immer Bock drauf aufs Turnen. Und da hat sie dann gesagt, okay, wir probieren das jetzt noch 3-4 Wochen aus. So lange bleiben wir noch am Ball. Und wenn du es dann nicht fühlst, dann hör mal auf. Und danach ist der Groschen gefallen. Ja. Und krass. Ja, ich war Feuer und Flamme.
Weil genau. Ich kann mich noch genau an diese Zeit erinnern, weil ich war damals auch so.
Wo du Profi wurdest.
Genau, wo ich auch deinen Weg gehen wollte. Aber ich habe wirklich, ich war auch so 6 Jahre alt oder so, bin zum Kunstturnen gegangen. Ich weiß sogar noch, mein Trainer hieß Kalle.
Tatsächlich?
Ja,
das hast du doch jetzt ausgedacht.
Nein,
du hast mal Kunstturnen gemacht.
Ja, hier in Bonn.
Also
sogar.
Turnen oder wie?
Ja, nee, Kunstturnen, da war alles dabei. Also wir haben.
Grünrad.
Nein, wir haben Flickflacks geübt, wir haben diesen Barren gemacht natürlich, ne?
Barren sind diese 2 Holme, ne?
Genau, diese 2 Holme.
Wo ich gelesen habe.
Genau, da so, kann ich sogar noch ein paar Übungen
so drauf. Kinder können das irgendwie gar nicht mehr in der Grundschule. Die klappen direkt zusammen, wenn die so mit gestreckten Armen kommen, die nur 3 Zentimeter weit.
Ja, weil die den ganzen Tag vom Handy sitzen, ne? Die können das nicht. Und dann weiß ich noch, dann hatten wir immer Hochreck, ne? Hochreck und dann hin und her schwingen. Und ich bin da wirklich.
Was ist Hochreck?
Das ist diese Stange oben, wo man sich dranhängt, ja? Das ist.
Also nur eine Stange oder was? Weil es gibt ja.
Was heißt hier nur eine Stange?
Was? Es gibt Stufenbarren?
Genau, das ist der Stufenbarren.
Kurz die Rahmenbedingungen
ja,
klären.
Bitte. Ja,
aber darf ich du das mal ganz, gleich noch ganz kurz zu Ende erzählen? Ich habe dann an diesem Barren gehangen, oben, an dem Hochreck und bin da 3 Mal hin und her geschwungen und danach waren meine Finger immer so komplett aufgerissen, also diese, in der Hand, diese
Blasen.
Diese Blasen da, wo die Finger andocken, ich weiß nicht, wie man das nennt, Handballen oder so. Und so, dass da quasi man das Fleisch sehen konnte, ne? Also die Haut ist so richtig abgegangen. Und das war immer so schmerzhaft und irgendwann habe ich es einfach
Stefan,
sein lassen.
Du Armer.
Ja. Also ich meine, du kennst das doch wahrscheinlich. Ne? So, am Anfang hat man ja noch nicht diese Hornhaut und dann, gut, da gibt es auch diese Hilfshandschuhe, ne, die man dann anziehen kann, aber das hat auch nicht immer was gebracht. Also und da bin ich dann irgendwann abgesprungen, weil ich dachte, ey, ich krieg's, das ist zu schmerzhaft, ich mach's nicht. Aber du kannst gerne mal erzählen, wie diese verschiedenen Instrumente,
ja, und
da gerade was erzählen.
Hochreck, Barren, Stufenbarren und Reck. Ich kapier's nicht.
Also man muss unterscheiden zwischen Frauen- und Männerturnen. Die Männer haben 6 Geräte. Grundsätzlich, es gibt keine separate Sportart, die nur Bodenturnen heißt. Ich glaube, das ist so ein Irrglaube, den irgendwie viele haben, die nur in der Schule geturnt haben und dann aber gar nicht wissen, worum es überhaupt geht.
So Purzelbaum geht. Also, und sowas habe ich gemacht.
Turnen oder Kunstturnen, das ist das Gleiche. Und das beinhaltet im Prinzip 6 Geräte für die Männer und 4 Geräte für die Frauen. Und okay. Ich mache beispielsweise 4 Geräte. Ja. Das ist Boden, der Sprung, Barren, also Stufenbarren.
Ja.
Da ist ein Holm unten und der andere ist im Prinzip mit einem Abstand von 1,80 Meter ist dann noch eine höhere Stange oben und Schwebebalken. Das sind meine 4 Geräte, die ich mache und ich mache auch alles. Also ich mache nicht nur Boden oder nicht nur Balken, sondern alle 4 Geräte.
Was war das, was du als zweites gesagt hast? Das kam irgendwie nicht an bei mir.
Der Sprungtisch.
Sprungtisch?
Sprungtisch, habe ich auch noch nie gehört.
Ist das so ein Bock oder wie? Ne?
Es ist kein Bock mehr. Also mittlerweile ist die Technik schon ein bisschen vorangeschritten. Das sieht mittlerweile ein bisschen anders aus, aber... So vom Ablauf her ist es das, was man früher in der Schule gemacht hat, nur mit einem anderen Equipment.
So ein Kasten war das bei uns früher.
Ja, ja. Ja.
Wo dann die Unsportlichen immer gegengerannt sind. Ne? Und die Sportlichen haben es rübergeschafft und die Unsportlichen sind immer dran hängen geblieben. Ne?
Ja. Da habe ich so einen Aufhocker, wie hieß das nochmal? Feldaufhocker oder so. Dass man so erstmal drauf hockt und dann springt man hoch.
Und dann nach hinten wieder runterfällt. Ne?
Lass mal Pauline sagen.
Ja.
Wie war das?
Ja, im Prinzip ist das, das, was man in der Schule immer übt, ist ein Aufhocken. Man springt quasi vom Sprungbrett ab, stützt auf den Kasten oben drauf und stellt die Füße dann im Prinzip neben die Hände oder zwischen die Hände, besser gesagt. Ja.
Und mein Sprung war ungültig, weil ich am Anfang vergessen habe, so zu machen, so den Arm zu heben. Wozu? Was hat das denn damit zu tun? Ja, zählt nicht.
Ehrlich?
Ja, ich hab die
Ach so, ist das so? Muss man sich vorher so anmelden und sagen, jetzt bin ich dran, oder was?
Ja, genau.
Echt?
Ja, man muss sich vorher anmelden.
Okay, ansonsten ist das ungültig.
Dass diese Punktrichter wissen, jetzt geht's los. Das ist schon sehr streng eigentlich, ne?
Ja, schon.
Also
ja.
Das machst du auch bei jeder Übung, die du machst?
Genau, ja. Also die Männer haben, glaube ich, jetzt nicht, weil dann werde ich nur mit Armheben beschäftigt.
Ach so.
Aber beim Wettkampf logischerweise dann schon, weil das ist dann im Prinzip nochmal so ein emotionaler Aspekt, weil im Turnen hat man ja nicht wie in der Leichtathletik beispielsweise 3 Versuche, sondern da hast du einen einzigen Versuch, der zählt und der entscheidet über dein gesamtes Leben so ungefähr.
Das ist
deswegen
krass,
ne? Musst du dich da halt nach dem Armheben musst du dich halt einfach zusammenreißen und deswegen hat das dann auch dann nochmal so einen separaten Trainingseffekt, wenn du im Training dann im Prinzip sagst, okay, ich melde jetzt meine Übung an, das ist dann im Prinzip die Wettkampfübung.
Es ist ja wirklich so, dass das sind ja nur so ein paar Sekunden eigentlich, die man da turnt, ne? Und wenn man dann auf so einem super lebensentscheidenden Wettbewerb, was weiß ich, Weltmeisterschaft turnt, und das sind dann diese paar Sekunden, die dann über dein Leben entscheiden. Ne? So ist es doch letztlich, ne?
Ja,
ist
definitiv.
Das, ja, genau. Also, und dann, und wenn man in den paar Sekunden irgendwie nicht konzentriert ist oder so, ist das nicht total frustrierend, wenn man sagt, eigentlich kann ich das alles, aber ich habe halt einfach, ich kriege einfach die PS nicht auf den Boden in den paar Sekunden, wo es sein muss. So, ist das nicht ein totales Dilemma, in dem man da steckt irgendwie, weil man vielleicht auch nervös ist oder so, ne? Es gibt ja vielleicht Leute, die werden dann einfach auch nervös, oder?
Also, Nervosität, also das kenne ich gar nicht.
Wirklich was? Nicht?
Ich sehe da ein Lächeln auf deinen Lippen, die so, die sagen wollen, das kenne ich schon.
Wir haben dich gerade nicht verstanden, Pauline.
Also Nervosität gibt es bei dir auch, oder?
Ja, 100%. Also, okay. Ja.
Ah, okay.
Und wie gehst du damit um? Wie gehst du damit um, wenn man fragen darf, in so einer Situation?
Also, ich würde von mir behaupten, ich bin ein Wettkampftyp. Also, selbst wenn ich im Training nicht 100% performt habe und dann zum Wettkampf gehe, weiß ich, dass ich es schaffe, dass ich es kann. Mhm. Und ich kann im Wettkampf nochmal, ja, ich würde sagen, 5-10% mehr rausholen. Das ist auf jeden Fall auch ein bisschen Übung, aber definitiv auch eine Gabe.
Das ist gut, das ist super.
Also bei mir ist genau umgekehrt. Ja. Ich trainiere, egal was ich mache, ich bin gut und wenn es drauf ankommt, verkacke ich total. Das ist überall so. Egal, ich arbeite ja auch im Radio, ne? Und wenn dann jetzt live, dann kollabieren. Also das ist wirklich teilweise so. Ist bei mir genau das Gegenteil. Aber genau, ich weiß nicht, Michael.
Ja, wie war das denn jetzt nochmal? Also erstens Boden, zweitens Tisch, drittens Reck und viertens Schwebebalken. Ist das richtig?
Nicht ganz. Reck machen nur die Männer.
Ah, was ist dann drittens bei dir?
Also die olympische Reihenfolge ist Sprung, Stufenbarren, Schwebebalken und Boden.
Und die Männer haben noch so ein Pferd, ne?
Die Männer turnen noch am Pferd, die haben noch Ringe.
Ah, boah, das natürlich. Sei froh, dass du das nicht machen musst, ich glaube, das ist hart.
Ja, das ist sehr kraftaufwendig. Ne?
Nee, eigentlich finde ich es ein bisschen komisch, dass das halt so ist, weil Ringe könntest du natürlich genauso. Hast du wahrscheinlich auch schon oft genug gemacht, nur halt nicht in diesem Wettkampf.
Nee, also ich hing tatsächlich, glaube ich, noch nie an Ringen. Also ich hing schon mal dran, ja, aber ich glaube, die Proportion der Frau ist nicht für die Geräte konzipiert. Deswegen finde ich es eigentlich ganz clever so, wie es gemacht wurde, weil Männer können auch am Schwebebalken nicht turnen, weil ist möglicherweise sehr schief gehen könnte.
Ach so, du meinst jetzt wirklich deswegen, weil man da so dazwischen fallen kann?
Weil die Beidbeine nicht da reinfallen können oder was?
Ja, beispielsweise. Ja.
Deswegen also, gibt's das nicht für Männer quasi? Wurde das nie?
Ich denke mal, das ist so traditionell wahrscheinlich auch, kommt wahrscheinlich auch daher, weil Männer halt eher so die Kraftsachen machen, ne? Und ein Mann am Schwebebalken, da hat wahrscheinlich, Kunstturnen gibt es ja schon seit hunderten Jahren oder 100 Jahren und damals hat wahrscheinlich nie darüber einer nachgedacht, dass wir einen Mann am Schwebebalken sehen wollen, oder?
So, was die mich damals dabei gedacht haben, kann ich euch jetzt auch nicht sagen.
Muss auch nicht sagen. aber Fakt ist, Männer turnen halt nicht am Schwebebalken, ne? Oder gibt es das auch?
Nee.
Aber ich habe in der Schule auch das Ding mal vorgeführt bekommen und da musste ich das machen. Jetzt nicht so richtig. Aber ja, deswegen ist ja auch Schwebebalken für uns ein total mysteriöses, unbekanntes Wesen. Aber auf der anderen Seite ist es das, was ich als kleines Kind als erstes gemacht habe, was alle Kinder machen. So balancieren, irgendwo lang gehen, auf einem Bordstein oder auf einem irgendwas balancieren. Und diese komischen Bänke, die es in den Turnhallen gab, die wurden dann so rumgedreht und dann hieß es, da muss man jetzt so langlaufen. War ein Hindernisparcours.
Genau.
Und
wie auf dem Spielplatz.
Und deswegen ist Schwebebalken?
Schwebebalken.
Das natürlichste Gerät, was es eigentlich so gibt. Irgendwie so Weitsprung und irgendwo drüber balancieren, würde ich sagen.
Das ist ja so wahnsinnig, was ihr oder du auf diesen Schwebebalken machst, Figuren, ja. Es spielt ja nicht auch immer so ein bisschen die Sorge mit, man könnte irgendwie falsch da wieder aufkommen? Weil das ist ja auch irgendwie total gefährlich, oder nicht?
Also Turnen birgt schon ein hohes Verletzungsrisiko. Das ist definitiv der Fall. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich Angst davor habe, mich zu verletzen, weil ich glaube, mit der Herangehensweise braucht man gar nicht anfangen. Ich meine, ihr setzt euch ja auch nicht ins Auto und sagt, oh, hoffentlich baue ich heute keinen Unfall. Ihr setzt euch ins Auto, weil ihr ein Ziel habt, welches ihr erreichen wollt. Und genauso geht es.
Aber ich mache auch keinen Spagat im Auto.
Ja. Ja, das geht auch.
Oder also, ein Handstand oder so.
Auto, überall, es geht schon.
Ja, weil wir haben uns ja auch.
Das steht halt aus Turnen.
Wir haben uns ja auch Videos angeguckt und die Instagram-Posts von dir. Das sieht schon wirklich surreal aus, auch wenn das dann so in verlangsamter Abfolge läuft. Allein wie hoch du beim ersten Sprung auf den Schwebebalken springst. Also da ist dann dieser Balken und du bist dann da so weit drüber, so groß wie du auch bist, würde ich mal sagen. Da denke ich, wie kann man denn da so hoch springen und dann auch noch quasi so gestreckt und Spagat und alles Mögliche und dann direkt wieder landen in der Normalgeschwindigkeit, kriege ich das gar nicht so mit. Da geht das zu schnell für mich.
Ja, also ich trainiere dafür ja auch jeden Tag 6 bis 8 Stunden. Es ist definitiv sehr, sehr harte Arbeit, so hoch zu springen, so beweglich zu sein, so viel Sprungkraft.
Aber das ist schon besonders hoch, oder? Selbst für Schwebebalkenverhältnisse.
Ja, definitiv. Also man muss schon ziemlich intensiv arbeiten, um dann das am Ende zu präsentieren.
Also genau auch die so Sprungkraft solo trainierst du dann natürlich auch?
Ja, ja. Also wir haben im Prinzip verschiedene Bereiche, die wir dann eigentlich fast jedes Training abdecken. Wir machen eine konditionelle Erwärmung, dann gehen wir an die Geräte, machen dort unser Elemente-Training, unser Übungstraining, so wie es dann am Ende im Wettkampf auch aussehen soll. Teilweise lernt man auch noch neue Elemente dazu. Dann haben wir Beweglichkeit, Krafttraining und das muss im Prinzip alles innerhalb dieser Zeit passieren. Also man hat, trotz dass man 6 bis 8 Stunden Zeit hat am Tag, hat man doch dann trotzdem irgendwie immer das Gefühl, noch nicht genug gemacht zu haben. Also das ist ganz verrückt, ja.
Ich hake mal kurz so ein paar Sachen ab, die ich für jemanden noch aufgeschrieben habe, was du alles hier so erreicht hast. Du warst Platz 2 der Sportlerin des Jahres in Deutschland. Du warst Saar-Sportlerin des Jahres, sächsische Sportlerin des Jahres und du hast sogar den goldenen Kemi oder Chemi, ich weiß nicht genau, wie er sich nennt, den Kemi?
Ja, genau.
Den goldenen Kemi gewonnen. Das ist, ich hatte, so, wo ich das gelesen habe, hat sich das zuerst ein bisschen angehört, als wäre das irgendwas hätte, was das was mit Chemtrails zu tun. Aber das ist wohl der Preis, den die Stadt Chemnitz für die verdientesten Bürger der Stadt verleiht.
Genau.
Und den hast du auch bekommen.
Ja.
Es sieht ein bisschen aus wie so eine goldene Rohrzange, kann das sein? Ich hab
also was es genau ist, kann ich euch auch nicht sagen. Es steht für die Industrie, für die industrielle Stadt Chemnitz, Stadt der Moderne. Aber was es genau ist.
Ich habe es auf Wikipedia gelesen und habe dann natürlich auch mal nach diesem Preis gegoogelt und habe ihn dann gefunden. Steht der da bei dir irgendwo rum? Können wir den mal sehen, den Kemi?
Mit meinen Preisen, da sieht es immer ein bisschen mau aus. Entweder die liegen in der Kiste oder ich lasse bei meiner Mama, weil die freut sich da umso mehr drüber, wenn sie die zu Hause hat. Deswegen kann ich ihn euch heute leider nicht zeigen.
Also diese Wand da im Hintergrund, da hätte ich natürlich alle meine Trophäen stehen. Und das würden, Stefan, wir würden das auch machen, wenn wir irgendwelche Podcastpreise gewinnen würden oder Hörbuchpreise oder irgendwas, würden wir alles natürlich die ganze Zeit mit uns rumtragen, oder?
Natürlich, würde auf der ganzen Wand hängen und so. Aber ja, bei dir sieht man halt hinten nur so einen Mixer. Aber ist ja auch schön. Genau.
Der ist doch sehr praktisch.
Ja, das ist halt, gehört halt auch zu dieser Disziplinierung.
Ich muss hier noch was anderes abhaken, weil ich hatte mir das aufgeschrieben und du hattest das eben auch mal kurz angesprochen. Du bist ja Sportsoldatin, hast du erzählt. Und ja, du hast es auch so angedeutet, das kommt ja daher, dass man quasi als Profisportlerin, wenn man sich da für Deutschland auch bei Wettkämpfen schindet, dass man da gar nicht so viel auch verdienen kann. Deswegen gibt es da irgendwie von der Bundeswehr die Möglichkeit zu sagen, okay, wir stellen dich ein als Sportsoldatin und du kannst dich komplett über deinen Sport kümmern, aber bist offiziell bei uns angestellt und ab und zu kommst du mal vorbei. Ist das so verkürzt richtig dargestellt?
Genau, ja.
Also aber es gibt ja total viele, die das sind, ne? So Biathleten und so, ne?
Es gibt die Bundeswehr und es gibt die Bundespolizei. Ich bin bei der Bundeswehr in der Sportfördergruppe. Und wir machen im Prinzip auch militärische Ausbildung. Wir haben die Grundausbildung gemacht. Wir haben Feldwebel-Lehrgänge. Wir haben Übungsleiter-Lehrgänge. Also wir werden schon militärisch auch vorbereitet. Ich kann auch schießen. Ich bin befugt, Waffen zu tragen. Sieht man mir eventuell gar nicht an, wenn ich nur auf dem Schwebebalken stehe von morgens bis abends. Aber das sind natürlich auch die Verantwortungsbereiche von einem Soldaten, weil wir sind unterm Strich auch Soldaten, wenn es hart auf hart kommt.
Aber du bist kein Feldwebel, oder?
Nee, Feldwebel ist der höchste Dienstgrad, den man von der Sportfördergruppe aus erreichen kann. Ich bin im Moment Unteroffizier, aber arbeite an... an meinem Feldwebel.
Wirklich?
Genau.
Aber das ist ja, dann ist ja auch ja diese aktuelle politische Situation, die betrifft dich wahrscheinlich sogar mehr als uns, oder? Weil ich meine, das spielt ja jetzt dadurch, ne? Also im Moment, dass die Ukraine im Krieg ist und dass Zeitenwende von Olaf Scholz angekündigt.
100 Milliarden, Doppelwumms.
Genau, dass die Soldaten vielleicht doch irgendwann mal in den Einsatz kommen könnten oder so. Das spielt ja für dich schon auch irgendwo eine Rolle dann, oder?
Ja, definitiv. Da macht man sich natürlich auch Gedanken. Ich meine, wir Sportsoldaten sind jetzt nicht die ersten Ansprechpartner, weil unser Aufgabenbereich ist einfach ein komplett anderer. Wir sind zwar auch teilweise militärisch ausgebildet, aber es ist jetzt nicht so, dass wir direkt auf Anschlag sind und dort einspringen müssen, Gott sei Dank.
Ja.
Aber trotzdem, wenn der Notstand ausgerufen wird, muss man natürlich dann damit rechnen, ja.
Also auf jeden Fall du mehr als wahrscheinlich wir, oder Micha?
Ja, wir beide bestimmt nicht.
Ja, aber
ich habe Zivildienst gemacht, du hast gar nichts gemacht.
Ja, geht so, ich war dritter Sohn.
Ach ja, also gar nichts.
Ja, im Grunde genommen, ja. Das ist so eine Regel.
Also Drückeberger.
Das ist so eine Regel, wo man, wenn man drei Söhne zu Hause hat und zwei gehen zum Militär, dann darf der dritte zu Hause bleiben. So, weil wenn drei im Krieg sind, muss einer zu Hause kochen. Und dann habe ich halt nichts gemacht. Das war so eine Regel. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt.
Nee, die gibt es nicht. Wir haben keine Wehrpflicht mehr.
Ach so, ja, okay. Ja. Aber damals, als es noch Wehrpflicht gab. Wir sind ja schon ein bisschen älter.
So, ich will das Thema mal wieder zu etwas Leichtem und angenehmem Umleiten. Ich wollte mal erzählen, wie das überhaupt zustande gekommen ist, dass wir hier zu dritt, dass du unser Gast bist. Und zwar haben wir über dein Management erfahren, dass du großer Zart- und Bitter-Fan bist und gern mal bei uns in die Sendung kommen wollen würdest. Und da haben wir natürlich gesagt, ja klar, gerne. Und so war...
Nee. Ist das wirklich so?
Nein, so war es natürlich nicht.
Nein.
Stefan hat es geglaubt.
Achso, ich habe es für eine Sekunde geglaubt, ja.
Pauline, nein, das war natürlich nicht so. Und zwar habe ich dich bei Instagram angeschrieben und habe einfach mal gesagt, hier, wir sind ein Podcast aus Bonn, hör doch mal bei uns rein und wenn dir das gefällt, komm doch mal in unsere Sendung. Du bist, glaube ich, die fünfte Person, die Gast in unserer Sendung ist. Also kleiner erlauchter Kreis.
Ja, also... Ich habe mir das angeguckt, was ihr macht. Habe ja auch das ein oder andere Gespräch im Vorfeld mit euch geführt und ich fand euch wahnsinnig sympathisch, wahnsinnig lustig.
Hörst du das, Stefan?
Ja, finde ich total, finde ich super.
Ich habe gedacht, ja, komm, warum nicht? Also, ja, ich fand's cool.
Der Stefan, der braucht ab und zu mal Lob. Ich kann ja mit Lob nicht so gut umgehen. Der Stefan, der saugt das so auf.
Ja, weil du immer so wenig Lob mir gegenüber.
Ja, dir gegenüber, ja, natürlich.
Mir gegenüber. Michael ist immer so ein bisschen zickig. Ich würde ganz gerne mal, weil das ist ja einer der...
Kannst du das ganz kurz zurückstellen, weil das mit diesem Instagram wollte ich gerade noch abschließen. Okay. Ja. Und zwar, ich bin dir gefolgt, weil ich dich auch zum ersten Mal wahrgenommen habe, als diese Diskussion über Kleidung im Frauensport, speziell im Kunstturnen, losging. Und da warst du nämlich auch in den Medien und in der Öffentlichkeit durchaus präsent. Und dein Name war mir ein Begriff. Und ich habe gedacht, vielleicht könnte das mal jemand sein. Und dann habe ich mir das mal angeguckt bei dir auf Instagram und gedacht, vielleicht liest du es, wenn ich da mal schreibe, weil um ehrlich zu sein, haben wir bestimmt schon 30 Mal irgendwelche Leute, aber die meisten lesen das halt gar nicht, wenn wir sowas schreiben. So, keine Ahnung, so ein Schauspieler vom Tatort mal angeschrieben, hat sich natürlich nicht gemeldet. Aber bei dir ging das durch und vielleicht, weil du das auch selber verwaltest, dein Instagram-Account und so. Und ja, und so kam das dann zustande. Vielen Dank dafür. So war das.
Cool, ich finde es auch super.
Ja.
Und Micha hat sich auch noch ein paar Fragen ausgedacht.
Aber du wolltest was sagen, Stefan. Ich habe dich doch unterbrochen. Was war das?
Gar nichts. Ich wollte nur mal zu diesem Thema überleiten, was natürlich das Thema ist, was uns allen so ein bisschen auf den Nägeln brennt. Und zwar...
Was denn jetzt?
Ja, das Thema, das du mal angerissen hattest, 2021 war das, glaube ich. Das Ganze lief...
Das mit den Klamotten, ne?
Nee,
natürlich... Lass uns erst über die Klamotten sprechen.
Ach so, okay.
Ja, weil wie war das denn eigentlich? Und erzähl einfach mal, Pauline, bitte.
Genau. Also grundsätzlich wollten wir im Prinzip einfach mal was Neues machen. Wir wollten was Neues kreieren. Wir sind ja auch involviert in die ganzen Prozesse mit unseren Anzügen. Wir designen die selber. Wir sagen, welche Farben, welche Muster, wie viel Steine. Das dürfen wir im Prinzip alles mitentscheiden und wir haben uns
gedacht... Wer stellt die denn her überhaupt?
Wie bitte?
Wer stellt die denn her überhaupt?
Wir haben eine eigene Anzugschneiderin, die stellt im Prinzip, also die schneidert die Anzüge.
Aber das ist ja kein normaler Stoff. Das ist doch so, was weiß ich... Spezial.
Ja, Micha, das können die dann wahrscheinlich, weil die das gelernt haben.
Ja, das ist ja jetzt keine Baumwolle.
Aber was mich interessiert ist, ich finde es schon, ich werde jetzt schon so ein bisschen stutzig, weil ich dachte, das ist so ein total vorgegebenes, wo jede Naht vorgegeben ist, wie man die zu tragen hat auf so einem Weltcontest. Da kann man doch nicht sagen, ich richte mir meinen Anzug so her und ich mache hier noch ein paar Steine. Und also das überrascht mich jetzt total, dass man da so selber mitreden kann.
Ja, also es gibt natürlich ein paar Regeln im Turn, die man dann einhalten muss. Beispielsweise darf der Anzug, wenn man kurze Anzüge trägt, nicht oberhalb dem Hüftknochen sein. Also man darf dann nicht zu viel sehen hier im Hüftbereich. Die Träger vom Sport-BH dürfen nicht rausrutschen, das gibt alles Abzug und es, ja, ein paar Sachen muss man beachten, aber wenn man da den Kniff raus hat, ist das kein Problem. Und das Gute an den langbeinigen Turnanzügen ist, dass man nur noch mehr Glitzer drauf machen kann und nur noch mehr Muster zeigen kann und deswegen haben wir gesagt, hier, wir wollen im Prinzip mal diese Tradition, jeder trägt nur die kurzen Anzüge.
Also es gab so ein Body und das war's, ne?
Genau. Und natürlich hat man als junge Frau, als heranwachsende Frau auch immer mal ein paar Sorgen während dem Wettkampf oder Fotografen, die sich jetzt nicht adäquat verhalten, die einfach,
dass sie genau warten.
Wo man frontal mit gespreizten Beinen abgelichtet wird. Das sind natürlich keine Fotos, die man gerne im Netz hat von sich. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir versuchen dem Ganzen irgendwie entgegenzuwirken und machen mal was komplett Verrücktes und machen einfach Beine an den Turnanzug.
Ja, und das war quasi du und Kollegin von dir haben gesagt, so, das wollen wir jetzt machen.
Genau, also es ist bei uns schon seit 2009 erlaubt.
Ja.
hat sich im Prinzip nur noch nie jemand getraut, das zu machen.
So dem Verband zum Beispiel zu sagen, wir werden so bei dem Wettbewerb XY auftreten.
Ende. Genau, also ja, auch in anderen Nationen. Ja. Es ist halt immer Tradition gewesen, die kurzen Turnanzüge zu tragen, sich sehr freizügig auch zu präsentieren. Natürlich gab es die ein oder andere Diskussion, gerade auch im Netz, weil viele dann gesagt haben, boah, warum soll ich denn Turnen dann überhaupt noch gucken? Da kannst du ja im Prinzip keine Ärsche sehen, so nach dem Motto. Das ist natürlich auch ein bisschen schade, aber gut, die Zielgruppe will man ja dann sowieso nicht haben. Deswegen war das für uns eigentlich ganz okay so.
Also ihr habt da quasi so eine neue Debatte angestoßen und auch einen neuen Trend gesetzt. Kann man das so sagen, dass ihr das wart?
Ja, definitiv. Wir waren die erste Nation, die mit langbeinigen Turnanzügen sich im Wettkampf präsentiert hat. Und das gab natürlich dann auch erstmal sehr, sehr viel Aufmerksamkeit, weil jeder erstmal gar nicht wusste, wie er das einordnen soll. Jeder hat seine Meinung dazu kundgetan. Aber im Prinzip war unsere Botschaft ganz simpel. Wir wollten einfach sagen, hier, jeder kann anziehen, was er möchte. Jeder soll das tragen, worin er sich wohlfühlt. Und wir schließen aber trotzdem nicht die traditionelle Variante aus, sondern wir haben einfach noch mehr Varianten geschaffen. Mhm. Einfach auch die Vielfältigkeit und die Eleganz vielleicht auch nochmal mehr in den Vordergrund zu rücken.
Ja, bei den Männern ist es quasi einfacher. Die haben so eine kurze Sporthose, die wir auch gehabt haben beim Fußballspielen und irgendwie so eine Art Tanktop, fertig.
Da hat's die haben im Prinzip auch ein Body, dann eine kurze Hose drüber und bei an Ringen beispielsweise oder am Pferd haben sie auch eine lange Hose an.
Aber hattet ihr nicht Angst, dass ihr dann jetzt Punktabzüge kriegt oder dass ihr nicht so gut bewertet werdet, weil irgendwie, dass dann die Leute sagen oder die das entscheiden oder was auch immer so sagen, ja, das geht ja wohl gar nicht. Also wir wollen hier irgendwie unsere traditionellen, kurzbeinigen Outfits sehen.
Also klar, man hatte natürlich schon ein gewisses Risiko, weil wir bei Olympia zum allerersten Mal die langbeinigen Anzüge getragen haben. Dadurch, dass das halt im Prinzip...
Alle haben erstmal komisch geguckt, oder wie, ne?
Wie bitte?
Alle haben erstmal komisch geguckt, oder wie?
Ja, natürlich. Es ist halt ein ganz anderes oder ein ganz neues Bild entstanden. Man hat auf einmal was an. Ja. Also...
Also ich kann mir wirklich gut vorstellen, gerade so, weil die Turnerinnen sind ja alle so jung und dann in dem Alter und dann so exponiert in diesen Anzügen. Also ich kann mir das wirklich gut vorstellen, dass dann so lange Hosen einfach, dass sie sich darin wohler fühlen. Also ist es denn so, dass jetzt alle in langen Hosen mittlerweile turnen oder ist es immer noch so wie früher?
Also international ist es noch so wie früher. Es gibt eigentlich keine Nation, die mal Anstalten gemacht hat, das auszuprobieren. Das liegt wahrscheinlich auch daran, weil die Möglichkeiten der Anzughersteller begrenzt sind und der Sitz des Anzugs einfach entscheidend ist beim Wettkampf und das mittlerweile noch nicht, also der Schnitt der Anzüge noch nicht so fortgeschritten ist, dass man das präsentieren kann. Auf der anderen Seite sind es auch einfach Nationen wie China, Amerika und so weiter und so fort, die einfach noch in diesem System festhängen und nicht unbedingt...
Da wird das angezogen, was der Trainer da hinlegt und genau. Fertig.
Ja.
Aber das ist ja toll, dass ihr da schon als Vorreiter dient und dass ihr dann das normalisiert habt, dass man auch sowas anzieht. Aber jetzt möchte ich da aber nochmal richtig so krass in diesen Sport einsteigen, in diesen Schwebebalkensport.
Okay.
Da möchte ich richtig einsteigen. Wer unterstützt mich dabei?
Ja, leg los.
Okay. Und zwar, erklär mal, wie das geht. Weil ich weiß zum Beispiel, du hast einen eigenen Sprung kreiert. Ist der nicht auch nach dir benannt sogar?
Ja, das ist der Schäfersalto.
Der Schäfersalto, ja. Stefan, gibt's irgendwas, was nach dir benannt ist? Die Kernspirale oder sowas?
Ne, fällt mir jetzt eigentlich
leider nicht. Du kannst dir noch was überlegen. Und diese ganzen Handstände, Spagat, Salto und so weiter. Und dazwischen gibt es ja immer so eine Art, also es ist ja immer eine Choreografie und so ein bisschen so Dance-Moves, würde ich das mal laienhaft ausdrücken, um zwischen diesen einzelnen Elementen ja irgendwas zu machen halt. Erklär doch mal, was das überhaupt, wie das überhaupt so vonstatten geht.
Was ich da eigentlich so einen ganzen Tag mache.
Ja. Ich sehe es zwar am Fernsehen auch und es gibt auch Kommentatoren und die sagen dann, mit der höchsten Schwierigkeitskategorie dreifach, ich kann es nicht besser ausdrücken.
Dreifach Kernspirale.
Ja, genau. Ja. Aber erklär du mal uns, wir sind wie kleine Kinder, die nicht wissen, was da passiert, und erklär uns mal, was du da machst auf dem Balken.
Ja, also ich habe im Prinzip 1:30 Zeit, um meine Balkenübung zu absolvieren. Ich darf auch nicht länger auf dem Balken bleiben, weil dann gibt's Abzug. Also wenn ich länger auf dem Balken bleibe, bekomme ich 1/10 Abzug. Hört sich vielleicht wenig an, aber es ist medaillenentscheidend.
Ja. Das ist so streng.
Darf ich kurz eine ganz kurze Zwischenfrage nicht unterbrechen? Woher weißt du, wann diese 1:30 abgelaufen sind? Hast du irgendwie läuft deine Uhr, die du siehst, oder hast du das im Gefühl?
Also 10 Sekunden, also nach 1:20 höre ich einen Gong und dann habe ich noch 10 Sekunden Zeit. Aber trotzdem ist meine Übung so automatisiert, da bin ich so in meinem Element, dass ich im Prinzip mir da jetzt nicht während der Übung nochmal ausdenke, ich könnte jetzt hier nochmal eine Bewegung mehr machen oder weniger. Das ist hat wirklich einen festen Ablauf und den mache ich dann im Prinzip nur, wenn man dann vielleicht mal einmal mehr wackelt, verliert man wieder Zeit und die muss man dann auch irgendwann wieder rausholen. Also es ist schon im wahrsten Sinne des Wortes ein Balanceakt da oben, um dann auch rechtzeitig dann wieder unten zu stehen, ja. Und das hat mir auch jetzt bei der EM, hat mich das die einzelne Medaille am Balken gekostet, die Zeit.
Wirklich? Du hast ein bisschen zu lange gebraucht, oder was?
Ja, genau.
Und wie viele zehntausende Mal musst du diese 1:30 durchüben, bis die so perfekt sind, dass du auf einer auf einer WM das tun kannst?
Also perfekt ist es nie. Ich bin sehr, sehr perfektionistisch und ich bin sehr, sehr schnell unzufrieden oder frustriert, wenn es nicht so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Das ist einerseits eine Stärke, andererseits aber auch eine Schwäche, weil man im Prinzip nie 100% erreicht. Also ich erreiche nie meine 100%, weil ich immer irgendwas auszusetzen habe. Und also schaffe ich einfach nicht.
In so einem Sport gibt es ja auch gar keine perfekte Bewertung. Das gibt
also
es ja nicht.
Also für mich ist das alles pure Perfektion.
Ja, natürlich.
Für mich ist das alles übermenschlich. Ja. So, aber kommt es oft vor, dass du so irgendwie zu Hause trainierst, bei dir in, du wohnst gerade in Chemnitz, ne, oder?
Ja, genau.
Dass du da irgendwo trainierst in so einer muffigen Turnhalle irgendwo, dann da deine Balkenübung machst und nach der Übung feststellst, geil, das war jetzt so mega perfekt, auf einer Weltmeisterschaft hätte ich jetzt mindestens eine Goldmedaille. Kommt das manchmal so vor, dass du denkst so, aber dann hat es halt keiner gesehen, war halt nur irgendwie hier in meiner Sporthalle in Chemnitz.
Nee, das kommt tatsächlich bei mir nicht vor. Bei mir kommt immer, wirklich immer ein Aber. Ich werde auch manchmal von meinem Trainer ein bisschen belegt dafür, dass ich nicht mal zufrieden sein kann mit meiner Leistung. Da muss er mich immer ein bisschen bremsen und deswegen sage ich, ja, die Übung war schon ganz gut, aber das hat noch nicht gepasst, das war noch nicht in Ordnung, das will ich beim nächsten Mal besser machen.
Aber du hast es ja auch eben selber gesagt, dass du ein Wettkampftyp bist und wir können uns das auch gar nicht so vorstellen, Stefan. Wir machen Sport und für uns ist das immer das Gleiche, aber du trainierst ja auf einen bestimmten Punkt hin und das können wir gar nicht so nachvollziehen, oder?
Ist es dann wirklich so, dass du auf der Weltmeisterschaft dann wirklich noch mehr ablieferst als die anderen 1000 Male in deiner Übungshalle?
Ja, also man hat im Wettkampf auch nochmal andere Möglichkeiten. Man kann auf das Adrenalin zurückgreifen. Das ist sehr, sehr wichtig auch, um erstens Schmerz auszublenden, um die Beine noch mehr zu spreizen, um noch vielleicht ein bisschen höher abzuspringen. Das kann natürlich, gerade am Balken hat man 10 cm Platz auf dem Ding, und wenn man zu viel Kraft hat, zu viel Energie, kann das auch mal schnell nach hinten losgehen. Deswegen ist das sowohl Fluch als auch Segen beim Wettkampf und muss dann schon so kontrolliert werden und so kontrolliert sein, dass man dann auch oben stehen bleiben kann.
Aber nochmal darauf zurückzukommen. 1:30 Zeit.
Ja.
Alles klar. Und dann gibt es da diese Punktrichter bestimmt. Punktrichterinnen und Punktrichter. 4 Stück, oder? 3?
Es gibt mehr. Also mehr. International sind also mindestens 8 Kampfrichter. Da gibt es, die werden im Prinzip gelost und aus verschiedenen Nationen hat man dann Kampfrichter.
Und die geben dann halt auch so diese 9,7 und sowas, diese Punkte, ne?
Das hat sich mittlerweile geändert. Also wir haben
ich hätte mich mal informieren sollen, es tut mir so leid.
Ja, das war früher so, ist aber schon viele, viele Jahre her.
Wirklich?
Man hat im Prinzip die D-Note, das ist der Schwierigkeitsgrad, also Difficulty,
ja.
Execution, die Ausführung. Ah. 10 Punkte für die Ausführung hat man quasi auf seinem Konto. Und pro krummes Knie, aus der Achse gefallen, stimmt, krumme Füße, kriegt man dann im Prinzip von diesem Punktekonto abgezogen. Und die Schwierigkeit, die man am Ende zeigt, also man hat verschiedene Anforderungen und man macht beispielsweise jetzt den Schäfersalto. Das ist ein E-Element, dafür bekommt man 5/10 und die Elemente alle zusammen, die man turnt, die sind dann im Prinzip die Schwierigkeit. Und am Ende der Übung wird dann beides zusammengerechnet und so entsteht der Endwert.
Was heißt E-Element?
Die sind im Prinzip kategorisiert, die Elemente. Es gibt von A bis F, G, H, I.
Je höher, desto schwieriger, ne?
Das schwierigste Element, was man turnen kann. A ist das leichteste Element, was man turnen kann. Mein Schäfersalto ist ein E-Element, also Schwierigkeit.
Und
da werden die kein E.
Und jetzt, wenn die euch benoten, ja, oder euch beurteilen, hast du das Gefühl, dass es immer gut begründet, die machen das korrekt? Oder ist das alles auch so ein bisschen nach Gefühl, so, da haben die jetzt mal so bewertet und die so? Oder hast du das Gefühl, nee, die bewerten das schon genauso, wie es ist? Und das heißt, jeder Sieger, jeder Goldmedaillengewinner ist berechtigter Gewinner oder Gewinnerin.
Nein.
Oder hast du manchmal das Gefühl, die Bewertungen, die sind auch so ein bisschen so aus dem Gefühl raus und manchmal stimmen die auch gar nicht?
Also das ist definitiv so. Die Bewertung im Turnen ist definitiv auch subjektiv und auch politisch. Es ist leider so. Es ist nicht so wie in der Leichtathletik, wo man sagt, okay, man läuft über die Ziellinie der Erste hat gewonnen. Ja. Es gibt immer mal bessere Wertungen, mal schlechtere Wertungen. Du wirst einmal gerecht bewertet, dann am nächsten Tag wirst du ungerecht bewertet. Dann wollen sie keine 2 Deutschen auf dem Treppchen haben. Dann ziehen sie dir eben noch 2 Zehntel irgendwo mehr ab. Und dadurch, dass es so viele Abzüge bei uns gibt, ist
kann man
es dann
das leicht machen oder so, ne?
Ja.
Ja, aber warum? Was heißt politisch?
War doch gerade so.
Ja.
So 3 Deutsche auf, ist nicht gut für so einen internationalen Contest. Und wer aus so einer Nationalität kommt, der wird per se schon mal besser.
Aber man kann ja schon sagen, dass gerade so früher in den 80ern so, oder noch, ja doch, so 80er, da waren ja immer die Rumänen und die, ich weiß gar nicht, welche Nation das noch war, auf jeden Fall Nationen aus dem Osten, immer die Gewinner. Und da hätte man ja auch sagen können, politisch, wir sind ja immer dieselben, wir müssen mal ein paar Deutsche oder ein paar Amerikaner dahin stellen. Wurde ja auch nicht gemacht, das waren einfach die Besseren, oder?
Ja, natürlich gibt es auch Nationen, die einfach so stark sind, dass da keine Nation rankommt. Das sind aktuell auch die Amerikaner bei uns im Turnen, im Frauenturnen zumindest. Rumänien ist eigentlich gar nicht mehr vertreten. Die haben keine Athleten mehr.
Stefan hat keine Ahnung. Ne?
Nein, das war in den 80ern, waren die aber ganz groß. Doch.
Ja, das stimmt. Also die, ja. Und das ist natürlich dann auch der Lauf der Zeit.
Da gab es doch diese, wie hieß die nochmal? Habe ich mir sogar mal hier irgendwo aufgeschrieben. So eine ganz bekannte Turnerin, die hat so ganz neue Maßstäbe gesetzt. So gut wie die turnte damals keiner. Das war so ein...
Ja, guck mal in deinen Dokumenten.
Ich suche mal den Namen.
Aber ich kann mir das schon gut vorstellen, dass man, weil man da auch so viele Möglichkeiten hat, zu bewerten. Du hast es ja eben selber gesagt. 100 Meter Lauf, wenn man da keinen Fehlstart macht und am Ende gibt es ein Foto und da sieht man, wer Erster ist. Und dass man da irgendwie, dass da vielleicht auch so ein bisschen hinter den Kulissen oder diese Richter, die sich da auch irgendwie kennen und da sagen, was hast du denn da gegeben? Ja, weiß noch nicht genau. Na, hier machen wir mal ein bisschen weniger. Das ist, ja, kann ich mir schon gut vorstellen, dass das so ist. Ja.
Ja.
Naja, okay, aber das ist ja dann wahrscheinlich, ist man dann nicht auch ein bisschen frustriert und unzufrieden, wenn man gar nicht das selbst in der Hand hat?
Ja, natürlich. Deswegen ist es am besten, wenn man so wenig Fehler wie möglich macht und so gut wie es geht performt, sodass man wenig, Anlaufstellen bietet, um Abzüge zu kassieren.
Deinen Sprung, machst du den eigentlich? Ich habe dich unterbrochen. Sag nur bitte.
Nee, alles gut. Ich war im Prinzip schon fast fertig mit meinem Satz.
Ach so. Ich wollte nämlich fragen, ob du deinen Sprung, ob du den eigentlich dann immer machst, weil du den auch selber so gut findest und auch gut kannst. Oder machst du den manchmal und manchmal nicht? Je nachdem, was du dir vorher ausdenkst.
Nee, also der ist aktuell fest in meiner Übung integriert. Wenn ich feststelle, dass das Element wahnsinnig unsicher ist, wenn die Quote, wo ich unten stehe, höher ist als die ich oben bleibe, dann wird das Element zumindest in den Qualifikationswettkampf dann rausgenommen, um im Prinzip die Chance fürs Finale dann zu erhöhen. Aber grundsätzlich ist das Element fest in meiner Balkenübung integriert und aktuell bin ich auch noch die einzige Sportlerin überhaupt, die das Element turnt und die das Element kann.
Das ist der Hammer. Weil es könnte ja auch sein, das ist ja nicht patentiert. Ne? Theoretisch kann ich dieses Sprungelement, wenn ich so ein Set mache, könnte ich das auch machen, wenn ich es denn könnte. Ne?
Genau, ja.
Und ich erkläre es mal kurz, wie das funktioniert. Ja. Also ich kann es nicht erklären, wie es funktioniert, aber ich kann es erklären, wie es aussieht. Das ist quasi ein Salto, aber nicht so nach vorne, sondern zur Seite. Also man steht quasi seitlich und springt. Ich kann es doch nicht erklären.
Ja, so ein Salto über die Schultern quasi, ne? So stelle ich mir das vor.
Ja, oder? Im Prinzip, man springt vorwärts ab, aber es ist ein Seitwärtssalto. Und in diesem Seitwärtssalto ist noch eine halbe Längsachsendrehung integriert. Das bedeutet, man landet quer zum Gerät, was die Schwierigkeit nochmal deutlich erhöht.
Weil du weniger Platz hast auf den Füßen. Du hast weniger Fußfläche dann, ne?
Ja.
Wow.
Bevor du diesen Sprung entwickelt hast, hast du dir den so auf so ein Blatt Papier so mit so physikalischen, mit so Zirkel und Geodreieck ausgerechnet, wie der funktioniert?
Ob der überhaupt geht?
Ob das überhaupt funktioniert? Hast du da vorher irgendwie, oder hast du den einfach so aus dem Gefühl raus?
Nein, also so gut war ich in Physik auch nicht, dass ich mir das alles berechne, wie das funktioniert. Tatsächlich habe ich das einfach ausprobiert. Einfach machen. Einfach mal gemacht. Und natürlich ist es mir nicht direkt gelungen. Ich habe ein Jahr, ich glaube noch ein bisschen länger als ein Jahr geübt, um das überhaupt im Wettkampf turnen zu können.
Also du hast das so spielerisch erstmal ausprobiert, ne?
Ja, erstmal am Boden gemacht, in die Grube gemacht, so dass man erstmal...
Grube ist so ein Schaumstoffnest, ne?
Ja.
Schnitzelgrube heißt die doch, ne?
Ja.
Kennst du vom Trampolino oder wie das heißt?
Kenn ich vom Kunstturnen, Micha.
Ja, aber gab es das damals auch schon?
Ja, klar. Krass. Das auch schon. Aber damals in den 80ern, als ich jung war, gab es das ganz selten, weil diese Schnitzelgruben waren wahnsinnig teuer und das hatte kaum eine Turnhalle. Also ja. Es war schon was.
Wir haben das mit Stroh gemacht damals, wir hatten nichts anderes. Ja. Ja, genau. Und wie lief das denn dann ab, dass du dann gesagt hast, hey, ich möchte diesen Sprung jetzt anmelden und dann auch mal machen? Und du hast auch bestimmt irgendwie gedacht, boah, hoffentlich macht das kein anderer. Ich kann das jetzt und wer weiß, ob das irgendwo in einer anderen Stadt, in Oslo oder so, hat das da auch jemand entwickelt? Weiß man ja nicht.
Genau, also ich habe das Element geübt. Die Idee kam aus Kanada, aus dem Trainingslager und jeder hat das irgendwie probiert und keiner konnte es und ich habe es irgendwie dann geschafft, das dann zu meinem Element zu machen. Aber um ein Element anerkannt zu bekommen, muss man es entweder bei einem Weltcup oder bei einer Weltmeisterschaft zeigen und auch schaffen. Und das habe ich 2014 zum ersten Mal gemacht. Ich habe das Element angemeldet. Und natürlich war die Gefahr groß, dass man bei so einem großen Event mit Aufregung und so weiter, mit so einem schwierigen Element, dass es nicht gelingt. Und danach wird das logischerweise, wenn es nicht funktioniert, auch noch nicht nach dir benannt. Ja. Dann hat man natürlich dann auch die Sorge, dass dann jemand kommt und sagt, hier, ich
hab's geschafft jetzt,
ne? Element und ich mache es zu meinem. Aber mir ist es Gott sei Dank gelungen, 2014, und seitdem ist es der Schäfer-Salto.
Also ich könnte mir auch vorstellen, dass irgendwas, was nicht gelingt, zum Beispiel so der Michael-Abgang oder so, wo man irgendwie über seine Füße fällt und dann irgendwie in der Grube landet. Ja. Dass, wenn sowas nach mir benannt würde, könnte man das auf jeden Fall gerne machen. Aber gibst du dann irgendwie so ein Blatt Papier ab, wo dann irgendwie deine Übungen draufsteht, so der Ablauf, den du machst, und dann heißt es dann hier ein neues Element, bla bla bla, und die gucken, okay, alles klar, weil das wird doch auch irgendwie so, das wird doch auch der Kommentator zum Beispiel wissen oder so. Wir sehen hier eine neue Übung, die wurde noch nie gezeigt.
Jetzt kommt der Schäfer Seifert-Salto.
Ja,
zum Beispiel. Aber es ist schön, wie der Micha diese Stimme von dem Kommentator nachmacht.
Gell? Ja, man darf auch nicht zu laut dann reden, weil die Spannung ist greifbar, liegt in der Luft. Ja. Absolute Konzentration.
Ja.
Genau.
Erzähl, wie war das denn dann?
Ja, es gibt im Prinzip ein Formular, welches man im Vorfeld einreichen muss. Also es geht nicht, wenn man jetzt still und heimlich das Element macht und sagt, hier übrigens, das war mein neues Element, das habe ich angemeldet. Das geht natürlich nicht. Und davor wird das Element erstmal von der Hauptkampfrichterin abgenommen, um das um das einzuordnen in die Schwierigkeitstabelle, würde ich es jetzt mal nennen.
Da waren doch bestimmt auch alle super aufgeregt auch, oder?
Also,
wann sieht man schon mal was Neues?
Ich habe das gar nicht empfunden, weil der Fokus auf der Qualifikation im Team lag. Gar nicht so auf dieses Element. Das war halt drin, das habe ich gemacht, weil es besonders ist, weil es mir Spaß gemacht hat, weil ich es jahrelang geübt habe. Aber das war jetzt nicht so, okay, wenn ich das jetzt nicht schaffe, dann ist mein Leben vorbei. Der Fokus war dort einfach nicht drauf, was wahrscheinlich in dem Moment auch einfach positiv für mich gewesen ist.
Das heißt so, du hast eine Unbeschwertheit auch und hast dir gar nicht so viel dabei.
Ja, genau.
Aber das ist ja schon so, dass jetzt diese Figur wird es ja jetzt für die nächsten 100 Jahre oder wie lange es noch dieses Schwimmbalkenturnen gibt, geben. Ne? Du hast es jetzt geprägt für die Zukunft.
Ja.
Das ist schon geil.
Und erklär mal diese Zwischen, ich habe das eben so Dance Moves genannt. Das ist ein bisschen gemein, weil es ist ja Kunst. Und daher.
Ja, die Choreografie war schon richtig.
Ja.
Ja.
Und was hast du dann da so für Elemente da so dazwischen?
Wir müssen im Prinzip die Übungen zwischen den Elementen ausfüllen. Das ist auch Anforderungen, da gibt es auch Bewertungskriterien, ob die Arme zu weit vorne sind, ob die Brust nicht geöffnet ist. Also es gibt wirklich viele Varianten und Möglichkeiten. Wir müssen uns auf den Balken legen, drei Elemente, wo mindestens zwei Körperteile auf dem Balken sind. Also alles recht wild.
Okay.
aber das sind halt einfach Bewegungen, die das Ganze auch ästhetisch machen. Ja.
Und auch so ein bisschen planbar vielleicht, dass man auch weiß, was da so, ne?
Oder? Jetzt, Micha, ich will jetzt, weil wir sind hier schon eine Stunde am Reden und ich habe jetzt noch wirklich, ich will nochmal auf dieses Thema zurückkommen. Ich weiß nicht, ob du das Thema auf dem Schirm hast.
Was ist los?
Das Thema, womit du natürlich in der Öffentlichkeit eine wahnsinnige Debatte losgestoßen hast. Und das war, glaube ich, vor einem Jahr ungefähr mit einer Spiegelreportage, wo du angeprangert hast, dass die Schüler
Trainingsmethoden
quasi unmenschlich sind. Ja, dass das so hart ist, dass man da quasi auch, dass man teilweise Leute da einfach dran kaputt gehen. Das hast du angeprangert. Das war, wurde dann in der Debatte wahnsinnig, wurde dann in der Öffentlichkeit wahnsinnig diskutiert. Du bist ja mit 6 Jahren oder so in dieses Trainingslager gekommen, nach Chemnitz, ne?
Nee, ich bin erst mit 15 Jahren nach Chemnitz gewechselt. Davor habe ich im Saarland trainiert.
Aber du bist doch dann in dieses Olympiade-Team gekommen, wo du dann nochmal dieses Spezialtraining bekommen hast. Und das war dann erst in Chemnitz, oder was?
Genau. Ich habe mich im Prinzip dazu entschieden, den Stützpunkt zu wechseln, 600 Kilometer von zu Hause weg zu sein, um meinen Traum von Olympia zu erfüllen. Und da bin ich dann im Prinzip mit 15 Jahren nach Chemnitz gezogen. Dort habe ich dann im Internat gelebt und bin dann im Prinzip in dieses System reingekommen.
Genau, und da war dann eine ganz andere Art von Training, kann man das so sagen?
Ja, definitiv. Natürlich war das am Anfang für mich komplett neu. Also man geht da rein, man hat Ambitionen, man hat die Chance bekommen, sich jetzt weiterzuentwickeln. Man hat die Chance bekommen, wirklich was erreichen zu können. Und ich habe mit 10 Jahren schon gesagt, ich will einmal bei Olympia dabei sein. Ich will erfolgreich sein. Und den Traum, den wollte ich mir einfach erfüllen, indem ich gesagt habe, ich investiere jetzt alles in den Sport und ich gehe von zu Hause weg, auch wenn es sehr, sehr widersprüchlich für mich gewesen ist. Und bin dann im Prinzip dort in dieses System gekommen, wo alles neu gewesen ist. Und natürlich als junger Mensch, als junger Athlet, der logischerweise schon bereit ist, über die Grenzen zu gehen, nimmt man das einfach oder sieht man viele Dinge einfach nicht so, wie man sie sehen müsste.
Also du, im Nachhinein sprichst du davon, kann man das so sagen, von psychischer Gewalt und Machtmissbrauch. Kann man das so sagen?
Genau, definitiv, ja.
Damals bist du damit in die Öffentlichkeit gegangen. Hast gesagt, die Trainingsmethoden sind quasi teilweise unmenschlich. Ne?
Ja, ich habe mich deswegen auch entschieden, an die Öffentlichkeit zu gehen, weil ich gemerkt habe, dass ich intern kein Gehör finde. Es ist nicht so, dass ich es nicht probiert hätte oder dass wir es nicht probiert hätten. Meine Schwester war in diesem Prozess auch involviert. Und da wurden wir im Prinzip nicht gehört, weil das System hat ja jahrelang funktioniert. Warum sollte man da intervenieren? Und im Prinzip wurde uns vorgeschlagen, unser eigenes Fehlverhalten zu überdenken und im Prinzip das zu schlucken, so wie es ist, ja.
Und du hast aber jetzt auch eine eigene Trainingsmethode entwickelt, kann man das so sagen? So ein eigenes Trainingsumfeld, so nach deinen Ideen auch gestaltet. Da kann man doch auch teilnehmen, oder?
Nachdem ich mich entschieden habe, 2018 getrennte Wege zu gehen mit meiner Ex-Trainerin, war das natürlich eine sehr, sehr intensive und auch schlimme Zeit für mich. Es wurde im Prinzip kontinuierlich gegen mich gearbeitet, gegen meine Schwester gearbeitet. Es wurde versucht, uns zu zerstören.
Echt? So viel Gegenwind hast du bekommen?
Es war katastrophal, wenn ich jetzt mal so ehrlich bin. Und,
weil du dann auch alleine trainieren musstest also, und so?
Ja.
Du bist an die Öffentlichkeit gegangen und hast gesagt, das Training ist von einem abwertenden, unmenschlichen, ja, rücksichtslosen Umgang geprägt. Turnerinnen leiden unter psychischer Gewalt, junge Mädchen drohen kaputt zu gehen, das war so ein bisschen dein Tenor und ja, und das war ja dann nicht so, dass du gefeiert wurdest für diese ehrliche Aussage und Aussprache. Deine Trainerin zum Beispiel, die ja maßgeblich an diesem unmenschlichen Trainingsstil beteiligt war, wurde von manchen dann sogar in Schutz genommen. War das nicht ein Gefühl der Ohnmacht? Du deckst quasi Missstände auf und bekommst noch nicht mal die Unterstützung von Leuten, die teilweise sogar davon betroffen waren.
Ja, es war sehr, sehr schwierig. Das Einzige, was mich über Wasser gehalten hat, war einfach meine persönlichen Erfahrungen, die Erlebnisse, die auch andere Athletinnen gemacht haben, die mir von außen zugetragen wurden, die ich auch selber beobachtet habe, die mich einfach wieder dahin zurückgebracht haben, dass ich mir sage, du hast alles richtig gemacht. Du hast ja über die letzten Jahre einen Namen gemacht. Du musst deinen Namen nutzen. Du musst die Möglichkeit nutzen, dass auch andere Sportler gehört werden. Und selbstverständlich, es gab sehr, sehr viel Rückenwind auch, aber umso mehr Gegenwind gab es dann auch aus den eigenen Reihen, vom Olympiastützpunkt, vom der Verband, der hat dann eingelenkt, aber auch erst dann, als der mediale Druck so massiv hoch war, dass was passieren musste. Deswegen war das für mich auch die letzte Instanz, wo ich gesagt habe, es muss was passieren, ich muss den Druck so erhöhen, dass jetzt hier irgendwas gemacht wird, weil sonst werden weiterhin so viele Athletinnen einfach zerstört.
Dieses Athletinnen zerstört, vielleicht nochmal konkret, was ist da eigentlich passiert bei dem Training? Ich meine, wenn man so hart trainiert, dass man bei der Olympiade mitmachen will, dann muss man natürlich wahnsinnig hart trainieren. Und das ist natürlich nicht immer spaßig. Aber da ist ja irgendwas passiert.
Aber du musst jetzt nicht so konkret werden. Du kannst dir das schon aussuchen.
Naja, das ist ja, das hast du ja alles schon quasi in der Öffentlichkeit auch gesagt. Also
ja, aber wir sind ja hier unter uns.
Ja, okay.
Vielleicht möchte man das dann nicht noch.
Okay, du kannst natürlich sagen, du willst jetzt nicht so detailliert darüber reden, aber das, was ich jetzt zum Beispiel gelesen habe, ist teilweise, dass von euren Trainern, ihr musstet dann weiter mit Schmerzen weiter trainieren und teilweise war das so unerträglich, dass dann den Sportlerinnen quasi so Betäubungsmittel nahegelegt werden. Tilidin ist so ein Betäubungsmittel, was wirklich echt gefährlich ist. Da kann man ja von abhängig werden. Und statt dass man denen auf die zukommt und denen irgendwie sagt, okay, dann mach halt mal eine Pause oder sowas, ne? Und dann auch diese ganzen Problematiken mit Gewichtsreduzierung. Auch da wurde den Frauen wahrscheinlich dann eingeredet, ihr müsst mehr abnehmen, ihr seid zu dick oder was auch immer. Und das waren, glaube ich, so die Sachen, wo du jetzt heute sagst, das geht nicht so, ihr zerstört da Menschen. Oder was genau ist da denn vorgefallen?
Ich glaube, man muss hier im Vorfeld nochmal was klarstellen, dass es nicht darum geht, dass man sich über zu harte Trainings beschwert oder über hartes Training oder über einen strengen Ton oder dass man mal heult, weil das Training so anstrengend ist. Darum geht es nicht. Jeder Athlet, und der Ambitionen hat, der
kennt Schmerzen,
ne? Ankommen will, der ist dazu bereit, alles zu geben und auch über die Grenzen zu gehen. Und klar muss man auch mal über die Grenzen gehen, aber die Grenze ist erreicht, wenn das psychische oder das physische Wohl einfach nicht mehr gewährleistet ist. Und das war in vielen Fällen nicht der Fall. Und da geht es unter anderem auch um Medikamentenmissbrauch, habe ich auch erfahren. Ich habe ich war schmerzmittelabhängig. Ich habe Ibuprofen konsumiert, als wäre es mein Frühstück, Mittag, Abendessen. Ich konnte ohne die Tabletten im Prinzip kein Training mehr absolvieren. Und das, und ich war minderjährig und meine Eltern wussten nichts davon. Und das sind alles so Sachen, die definitiv nicht so sein sollten. Plus die ganzen psychischen Übergriffe tagtäglich, auch mit dem Gewicht, mit gewissen Aussagen, die immer sehr treffend und bedacht gewählt wurden, dass man im Prinzip als Athlet gebrochen wird.
Und in eine Essstörung kommt zum Beispiel und sowas, ne?
Ja.
War das auch so, dass man da auch leicht in so eine Art Essstörung dann reinkommen kann durch diese, durch so Aussagen und so?
Also 95% der Athletinnen, zumindest in Chemnitz, leiden an oder haben an Essstörungen gelitten. Ich war unter anderem auch betroffen. Deswegen weiß ich ganz genau, wovon gesprochen wird. Und deswegen habe ich auch gesagt, ich kann, wenn ich das weiß, dass solche Missstände tagtäglich wissentlich unterstützt werden, dann kann ich nicht einfach nur zusehen und nichts tun. Und das war auch der Punkt, an dem ich gesagt habe, koste es, was es wolle. Ich weiß, dass die Zeit für mich ziemlich beschissen wird. Ich muss was ändern. Und ich werde im Prinzip meinen Namen oder meine Person dafür opfern, dass es anderen besser geht. Und natürlich auch, um meine eigene Geschichte zu verarbeiten, weil das war definitiv nicht leicht.
Und jetzt hast du aber ein eigenes Trainingsumfeld, auch ganz nach deinen Vorstellungen.
Genau, wir haben vor 2 Jahren auch mit einem Kunstturner noch zusammen habe ich ein Turncamp ins Leben gerufen, das heißt Grip and Grow, und da soll im Prinzip genau das vermittelt werden, also vermittelt werden, dass es auch auf anderen Ebenen, dass man da Leistung bringen kann. Ich durfte oder darf es jetzt auch durch meinen neuen Trainer erfahren, dass man auch Medaillen gewinnen kann, wenn man mit Respekt behandelt wird, wenn man Training auf Augenhöhe hat. Und genau das wollen wir im Prinzip vermitteln. Und die Kinder dahingehend sensibilisieren auf gewisse Verhaltensmuster, dass man dort einfach schneller reagiert und dass die sich auch trauen, dann zu sagen, okay, es reicht, mir ist es unangenehm, ich habe Schmerzen, ich muss hier mal kurz rausgehen. Genau das wollen wir vermitteln.
Ich vermute mal, dass diese ganzen Institutionen und so immer noch so der Auffassung sind, diese unglaubliche Leistung, die man aus den Leuten nur rauskriegen kann, um diese Erfolge zu erringen, das geht nur halt mit so einem System des Machtmissbrauchs. Also ich denke mal so, das ist noch so ein bisschen wahrscheinlich die vorherrschende Meinung. Aber du sagst, nein, das muss gar nicht so sein. Man kann auch anders gewinnen. Oder?
Definitiv. Ich habe es ja so und so erfahren, wie es funktioniert. Natürlich bin ich in der Zeit Weltmeisterin geworden. Natürlich habe ich meine erste Bronzemedaille auch mit meiner ehemaligen Trainerin gewonnen. Aber ich habe jetzt auch eine Silbermedaille mit ganz anderen Methoden.
Ja, und die Teammedaille auch, ne?
Glücklich und zufrieden. Und natürlich gehe ich jeden Tag an meine Grenzen im Training. Ich bin bereit dazu. Das steht außer Frage. Aber ich gehe nicht mehr mit einem schlechten Gefühl ins Training, weil ich wieder Angst davor habe, was mich wieder erwartet.
Das soll ja wohl das Mindeste sein, dass man auch mit einem guten Gefühl, ich will ja auch nicht irgendwie mit Bauchschmerzen zur Arbeit gehen. Das kann ich auch nicht lang durchhalten.
Wie ist das eigentlich entstanden, dieses System? Weil das ist ja im Prinzip nicht nur bei dir so gewesen in dieser Schule in Chemnitz, das ist ja überall so. Also ich habe jetzt gerade noch mal vor ein paar Tagen diese Netflix-Dokumentation gesehen, Athlete A. Ich weiß nicht, hast du die gesehen?
Ja.
Da geht's natürlich auch mal so ein bisschen um sexuellen Missbrauch, aber da geht's auch um dieses System.
Ist das über Deutschland? Über
die amerikanischen Athleten. Ja. Und da ist das ja genauso. Also im Prinzip ist das ja überall so, dass diese jungen Sportlerinnen, dass die so gebrochen werden.
Ja, das war doch jetzt auch gerade beim Handball. Da ist doch auch so ein großer Skandal gewesen. Frauenhandball, Bundesliga.
Aber ich glaube, bei Kunstturnen ist es nochmal besonders extrem.
Ja, aber ich wollte damit sagen, dass da jetzt auch mal Sachen angesprochen werden, wo man vorher einfach nichts zu sagen konnte oder durfte. Und jetzt kann man auch mal was aus Sportlersicht ändern.
Also meine Frage ist, wieso ist das so etabliert, überall so? Und wo kommt das her?
Also ich denke, das Hauptproblem wird sein, dass so viel Druck von oben gemacht wird. Auch es wird so viel Druck auf die Trainer ausgeübt, Medaillen zu gewinnen, Leistung zu bringen. Es geht um Fördermittel, es geht um finanzielle Unterstützung. Man darf den Bundeskader-Status nicht verlieren, weil der Bundesstützpunkt sonst kaputt geht. Also es ist wirklich, es ist sehr, sehr viel abhängig einfach vom Geld. Und deswegen wird wahrscheinlich dann auch der ein oder andere Trainer das nicht so handhaben können, wie eventuell.
Ja, die Strukturen sollen bleiben, ne?
Ja.
Wo war denn der Zeitpunkt, wo du als kleines Mädchen trainiert hast und wahrscheinlich hast du gedacht, Das ist normal so. So ist das halt.
Aber Stefan, wir quälen jetzt auch okay. die Pauline, oder?
Nee, alles gut. Mit
diesen Fragen.
Also, wenn dir das zu viel ist, dann...
Gerne, weil das gehört ja genauso auch zu meiner Wenigkeit dazu. Und das hat mich ja auch geprägt in dem, was ich gemacht habe. Und das hat mir natürlich auch wahnsinnig geholfen, mich persönlich so weiterzuentwickeln, dass ich heute hier sitzen kann und über meine Erfahrungen sprechen kann. Deswegen... go for it.
Okay, ich stelle auch nicht mehr allzu viele Fragen.
Aber das ist so investigativ, dieser Journalist.
Ja,
hier
aber
sitzt.
Das sind jetzt wirklich die Fragen, die wirklich interessieren. Wo war denn der Punkt, wo du als kleines Mädchen, als du trainiert hast, hast wahrscheinlich gedacht, das ist alles normal hier, ja? Aber wo war dann der Punkt, wo du gesagt hast, ey, Moment mal, ich werde hier kaputt gemacht eigentlich, so psychisch vor allen Dingen. Wo war da der Punkt, wo du gesagt hast, das kann nicht normal sein? Weil ich denke mal, am Anfang hast du das gar nicht so gemerkt, oder?
Nee, das kann man auch nicht merken, weil man kommt in eine neue Umgebung. Man hat Ziele, man hat Pläne, man möchte auch die Eltern nicht enttäuschen, die so viel investiert haben. Man möchte die Trainer nicht enttäuschen, die jeden Tag auch in der Halle stehen und mit dir 8 Stunden trainieren. Und im Prinzip war gerade in Chemnitz eigentlich immer gewollt, dass man als Athlet das macht, was man ihm sagt, und man durfte keine eigene Meinung haben, man durfte sich nicht äußern, man musste im Prinzip strikt das Programm abarbeiten, koste es, was es wolle, und das war im Prinzip...
Auch so vom Trainingsinhalt selber. Ich würde mal gerne mehr das.
Man musste auf Deutsch gesagt einfach seine Schnauze halten und machen.
Ja.
Und es gab natürlich dann auch gewisse Situationen, die dann schon sehr, sehr verletzend gewesen sind, auch gerade so, was die Thematik mit dem Gewicht betrifft. Kommentare, dass man zu schwer ist, dass man die Übung im Prinzip nicht schafft und dass man sich nicht wundern braucht, dass es nicht funktioniert, weil man so schwer ist. Und im Prinzip wurde man da so konditioniert, dass man an nichts anderes mehr denken konnte als an das Training. Oder es wurde so eine unterbewusste Angst entwickelt. Was kommt als nächstes? Wie kann ich mich irgendwie aus der Situation wieder befreien, die mich so sehr belastet? Und das war dann im Prinzip so, dass man in so einem toxischen Umfeld keine Leistung mehr bringen konnte. Also man war einfach am emotionalen Limit und war aber trotzdem irgendwie, stand man so unter Druck und so unter Angst auch, dass man die Sachen dann trotzdem irgendwie abgehakt hat und irgendwie dann auch jeden Tag wieder aufgestanden ist und das mitgemacht hat. Ja.
Gab es denn Personen, vor denen du besonders Angst hattest und andere, an die du dich eher wenden konntest, wenn du dich emotional aufbauen konntest? Also gab es da dann auch irgendwie so ein bisschen Bad Cup, Good Cup in diesem Sportteam oder war das eine Wand, gegen die du da angekämpft hast?
Also es gab definitiv ein paar Trainer, wo das nicht so extrem gewesen ist. Man muss sich das so vorstellen, dass meine ehemalige Trainerin im Prinzip die Zügel in der Hand hatte. Die war dort Cheftrainerin. Die hat im Prinzip angeleitet.
Streng hierarchisch.
Gesagt, wie es halt gemacht wird. Die Trainer hatten genauso Probleme mit ihr wie die Athleten. Man steht aber trotzdem in einer Abhängigkeit. Und traut sich dann auch nicht zu sagen, weil man denkt, okay, es wird dir immer suggeriert, du bist der Fehler und du bist nicht gut genug und das, was du machst, reicht nicht aus und irgendwann bist du in deinem Selbstwertgefühl und in deiner Person so klein, dass du immer die Schuld bei dir suchst und eigentlich im Prinzip gar nicht die Möglichkeit hast, in irgendeine Richtung zu gehen.
Also wenn
du
musst
dich im Prinzip einfach hingeben und hoffen, dass du nicht kaputt gehst.
Also wenn ich mir das so anhöre, dann besteht ja also die Gefahr, dass man als Sportlerin in so eine Depression rutscht, oder nicht?
Ja, definitiv. Es gab schon viele Athleten, die damit zu kämpfen haben. Es gibt auch heute noch ehemalige Athleten, die in psychischer Behandlung sind, die eingewiesen wurden, weil sie mit ihrem Leben nicht mehr zurechtgekommen sind. Also es ist schon, also es ist sehr, sehr dramatisch, definitiv. Und deswegen musste ich das Ganze einfach aufbrechen und die Missstände aufdecken, weil klar, man hat auf der einen Seite den Erfolg, die Goldmedaille am Schwebebalken, wahnsinnig toll und klasse, was die Trainerin alles leistet. Und ich will ja auch nicht alles absprechen. Ich habe, ich sag auch, sie hat mich heute zu dem Menschen gemacht, der ich jetzt bin. Und natürlich hat sie mir auch sportlich was beigebracht. Aber die Dunkelziffer ist einfach viel zu groß, um das zu unterstützen.
Verstehe.
Und gibt es von dir eine Dokumentation auch demnächst?
Ja, die Dokumentation wird wahrscheinlich im März ausgestrahlt von Vox. Und
was ist das Format? In welchem Format läuft das dann?
Das weiß ich noch gar nicht so genau. Es ist, ist eine Produktion von Spiegel TV, ja. Und wird dann im TV ausgestrahlt.
Und Was passiert da alles? Wie viele Teile? Und kannst du da schon irgendwas verraten?
Also es wird im Prinzip dargestellt, wie mein Werdegang ist. Ja. Also wie ich im Prinzip zum Turnen gekommen bin. Es wird auch noch Aufnahmen von früher geben. Das ist wirklich sehr, sehr cool gemacht. Ich durfte schon ein paar Ausschnitte sehen. Und ich will natürlich jetzt auch nicht zu viel verraten.
Ja, nein, auf keinen Fall. Ja.
Wird definitiv alles thematisiert, was...
Aber toll, dass sie da auf dich zugekommen sind. Das ja, können wir von Glück sagen, dass wir dann noch rechtzeitig uns da auch mal so rein...
Vorher mit dir reden durften, bevor du unerreichbar bist. Ja. Für normale Menschen. Aber nochmal eine Frage. Meinst du, es wird sich jetzt eine andere Kultur etablieren, dadurch, dass du das so angestoßen hast? Oder ist es immer noch so, dass du so viel Gegenwind kriegst und alle sich untereinander decken und alles abgefedert wird? Ja, ist ja alles nicht so schlimm. Und so war das ja so ein bisschen, ne? Ja, die übertreibt ja. Das ist ja alles gar nicht so schlimm. Natürlich ist man beim Training mal streng, wenn man auf eine Goldmedaille hinarbeitet. Oder hast du das Gefühl, da passiert was?
Also glücklicherweise habe ich das Gefühl, dass jetzt umgedacht wird. Gott sei Dank. Es gab auch einige Positionswechsel auf Verbandsebene und da ist definitiv schon einiges passiert. Auch im Hintergrund passieren viele Sachen. Es wurde im Prinzip, ich nenne sie mal Kampagnenleistung mit Respekt ins Leben gerufen. Athleten bekommen jetzt auch die Möglichkeit, was zu sagen. Es werden Anlaufstellen kreiert, wo man sich hinwenden kann. Und natürlich wird auch das gesamte System nochmal von hinten aufgerollt, von der Aufnahme am Leistungsstützpunkt bis hin zu Trainingsmethoden. Und da bin ich sehr, sehr froh, dass da auch die Erkenntnis gekommen ist und dass dahingehend auch vom Verband die Unterstützung da ist, dann auch jetzt was zu tun. Und es war definitiv bitter notwendig.
Also du bist froh und siehst dem Ganzen jetzt auch mit einem guten
Gefühl
entgegen? So die.
Ja, ich habe auf jeden Fall viele Unterstützer, auch Unterstützer, die was bewirken können oder die das Ganze auch noch mehr anstoßen können. Ich bin natürlich dahinter, also ich lehne mich jetzt nicht zurück und sage, meine Arbeit ist jetzt hiermit getan und ich habe das im Prinzip öffentlich gemacht und kümmert euch jetzt mal darum, dass es alles gut wird. Ich bin in die Prozesse natürlich auch involviert. Ich habe ein Auge darauf, dass es auch weiterhin daran gearbeitet wird, weil sowas verschwindet auch gerne mal einfach so unterm Teppich. Und da sitzt dann immer die Pauline im Nacken, die dann sagt, hier nochmal ein bisschen mehr Vollgas bitte und hier muss was getan werden.
Aber diese Trainerin, auch die du kritisiert hast damals, ich glaube, es war irgendwie so, dass der Deutsche Turnbund, der gekündigt hatte, gesagt hat, okay, die muss jetzt raus, aber dann gab es eine Kündigungsschutzklage und die trainiert jetzt aber wieder, ne? Kann das sein?
Ja, also die Trainerin trainiert jetzt nicht mehr am Olympiastützpunkt. Wie gesagt, es sind noch laufende Verfahren. Die Staatsanwaltschaft, die ermittelt noch in vielen Dingen. Deswegen ist das alles ja noch, einfach noch ein laufender Prozess. Das braucht Zeit. Das ist natürlich auch eine emotionale Belastung, weil man dieses Thema nicht komplett abschließen kann. Aber trotzdem geht es in die richtige Richtung. Und die Trainerin arbeitet jetzt aber nach wie vor noch bei den kleinen Turnerinnen im Verein in Chemnitz, aber nicht mehr am Olympiastützpunkt.
Wo natürlich nicht mehr diese unglaubliche Leistung abgerufen werden muss. Ne? Insofern könnte das da vielleicht dann ein bisschen humaner ablaufen.
Ja, ich hoffe es natürlich. Ich kann da leider nichts tun, außer das weiter anzustoßen, was ich bereits angestoßen habe und die ganzen Prozesse noch mit zu unterstützen. Und alles andere liegt jetzt im Prinzip in der Hand der Staatsanwaltschaft, ja.
Meinst du, ich kann noch so ein bisschen was zu leichteren Themen hinüberleiten? Ich will ja nicht, dass die Stimmung jetzt ein bisschen, es kam mir so ein bisschen gedrückt vor, deswegen habe ich auch eben nochmal gefragt, ob du jetzt trotzdem positiv in die Zukunft blickst und so, und ich sehe dich jetzt aber auch wieder lächeln. Kann ich das Ruder nochmal so ein bisschen zu was?
Klar kannst du das.
Was anderem lenken?
Ja, aber
kann ich das versuchen?
Absolut, aber ich glaube, die Pauline, die redet auch gerne über das Thema, weil ihr das wichtig ist und es soll auch, glaube ich, in der Öffentlichkeit sein. Ne? So habe ich das schon verstanden, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe auf jeden Fall gelernt, über die Jahre, dass über Probleme zu sprechen hilft, weil ich das jahrelang nicht gemacht habe. Deswegen möchte ich natürlich auch ein Vorbild für andere sein und ja, im Prinzip auch motivieren, falls man selber ein Problem hat, dass man sich im Prinzip auch irgendwo hinwenden kann und dass man nicht alleine mit dem Problem ist. Das ist schon sehr, sehr wichtig, dass das transparent gemacht wird, dass es halt keine Schande ist. Und ja, deswegen ist es sehr, sehr wichtig, darüber zu sprechen.
Vielleicht noch eine ganz kleine Frage, weil ich diese Dokumentation auf Netflix gesehen hatte. Und da gab es eine Szene, die war von der Olympiade, glaube ich, 96 oder so. Da hat so eine amerikanische Sportlerin, Struck hieß die, glaube ich. Kannst dich dran erinnern?
Struck.
Irgendwie Caroline Struck oder hatte einen anderen Namen, ich weiß jetzt nicht mehr genau. Für Amerika musste die noch einen ganz besonderen Sprung abliefern. Und dann haben alle gesehen, dass sie sich an dem Sprung vorher den Fuß verknackst hatte. Und die konnte eigentlich nicht mehr springen. Und dann haben die so gepusht, dass die nochmal dieses zweite Mal gesprungen ist. Und ist mit kaputtem Fuß, hat diesen Sprung gemacht und hat dann Gold geholt. Und ist nur auf einem Bein gelandet und wurde quasi in diesen Schmerz reingetrieben, dass sie noch diesen Sprung macht. Jetzt, ich als Laie kann es gar nicht so nachempfinden, aber das ist, glaube ich, auch so eine Situation, wo du wahrscheinlich sagen würdest, das geht nicht. Man kann diese jungen Menschen nicht für eine Medaille so opfern. Oder meinst du, das ist einfach sportlicher Ehrgeiz?
Also ich glaube, die Situation im Wettkampf ist nochmal eine ganz andere gewesen. Klar, unter Schmerzen und unter solchen Bedingungen dann dort noch einen Wettkampfsprung zu machen und im Prinzip seine Gesundheit zu riskieren, ist nie clever. Also es kann ja noch mehr passieren. Es kann ja nicht nur der Fuß brechen oder das Band reißen oder wie auch immer.
Kann die Karriere draufgehen, ne?
Ja, also es ist wirklich wahnsinnig gefährlich, wenn man mit schon einer Einschränkung dann im Prinzip solche Höchstleistungen bringen muss. Und deswegen ist das Ganze natürlich fragwürdig, aber es sind auch Olympische Spiele, man hat jahrelang trainiert, es geht um die Goldmedaille, natürlich will man den Erfolg feiern, natürlich bringt das sehr, sehr viel mit und dann muss man natürlich als Athlet auch selber entscheiden, okay, riskiere ich meine Gesundheit für das Team, mache ich das oder lasse ich das? Wir hatten eine ähnliche Situation auch bei der Europameisterschaft mit Sarah Voss, die auch ihren letzten Sprung noch hatte, die schon im Vorfeld Probleme mit der Wade gehabt hat, wo nicht ganz greifbar gewesen ist oder nicht greifbar war, was jetzt mit der Wade passiert ist, warum sie solche Schmerzen hat. Und sie hat sich trotzdem entschieden, den Sprung zu machen. Sie hat keinen einzigen im Einturn gemacht, sie hat sich dahingestellt und hat die Doppelschraube dort in Stand gezimmert und hat uns so auch ermöglicht, klar, mit einer gesamten Teamleistung, aber dann mit Bronze nach Hause zu gehen. Und Ende der Geschichte war, dass sie einen Muskelbündelriss in der Wade hatte. Mhm. Und das ist natürlich auch, klar, im Wettkampf hat man viel Adrenalin, aber es ist immer so eine Gratwanderung.
Mhm. Aber das war ihre Entscheidung und da musste sie keiner überreden.
Genau, ja.
Also das ist dann nochmal was anderes als jetzt dieses immerwährende, tägliche Erniedrigen und sich irgendwas Unmenschliches über sich ergehen lassen. Das ist dann nochmal eine andere Situation. Okay, verstehe.
Hey, ich habe noch so ein paar leichte Fragen aufgeschrieben. Wie wäre es, wenn ich sie mal nochmal so ein bisschen hier so in den Raum werfe? Na, Pauline, hast du Bock?
Ja, definitiv.
Zum Beispiel Let's Dance. Wurdest du da nicht mal gefragt, ob du da mal mitmachen willst? Weil ich habe mich nämlich das im Vorfeld so gefragt, die Leute, die müssten sich doch um dich reißen. Kooperationen, Anfragen etc.
Mega sportlich.
Ich habe mir mal hier aufgeschrieben, Bachelorette, Let's Dance, Schlag den Star, Wer stiehlt mir die Show, Wer weiß denn sowas, L'Oreal. Also als neues L'Oreal-Gesicht, bei diesen Haaren, die du da hast, da muss doch so ein Shampoo-Hersteller, der muss doch ausrasten. Und Influencer für Rituals zum Beispiel. Ich entspanne mich nach dem harten Training mit meiner neuen Pflegeserie. Das könnte ich mir alles bei dir vorstellen.
Ich glaube, der Michael will dein Manager werden.
Du hast ja schon einen Marketingplan für mich gemacht, so let's go, gar kein Stress.
Na, ich frage mich nur, wie viele Anfragen kriegst du? Das sind doch genau deine Dinge. Let's Dance zum Beispiel.
Ja, also Let's Dance, da wäre ich sofort dabei, würde mir wahnsinnig viel Spaß machen. Ich glaube, ich kann mich auch halbwegs gut bewegen.
Haben die dich noch nicht gefragt?
Die haben mich noch nicht gefragt, nee.
Wie, da ist doch irgendwie so ein GZSZ-Typ, der dann da tanzt.
Ja, der kann dich noch nicht mal bewegen.
Ja. Oder irgendwie, ich bin Swarovski.
Irgend so ein Koch tanzt doch da.
Otto Swarovski oder so. wo ich mir denke.
Was macht der da? Wo ist die Pauline?
Also,
hat mich schon immer gefragt.
Das muss kommen. Also, ich kenne da so ein paar Leute bei RTL. Ich werde da mal so ein paar Gespräche führen. Nee, ich kenne natürlich niemanden da. Ich habe mich da einfach gefragt. Und genauso Bachelorette. Weiß ich jetzt nicht, ob du da so der Typ für bist. Ich würde sagen, mit Einschränkungen, aber dass die dich da fragen würden, könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen.
Ja, also diese Reality-TV-Angebote sind natürlich immer, das hat für und wieder. Aktuell ist es auch so, ich bin ja noch aktive Sportlerin und kann im Prinzip jetzt nicht einfach mal so 3 Monate Urlaub machen und nicht in der Halle sein.
Ja.
Grundsätzlich würde ich das jetzt nicht direkt ablehnen. Da müsste man natürlich dann erstmal in die Gespräche kommen, um dann zu entscheiden,
Schlag okay, den Star.
Ist das für mich oder nicht. Aber grundsätzlich, gerade Let's Dance, hätte ich wahnsinnig Bock.
Kannst du denn gut tanzen?
Also ich denke mal schon. Ich kann zwar keinen Standardtanz, aber ich kann schnell lernen und ich denke, ich habe
so viel Bewegungserfahrung,
dass ich im Prinzip.
Aber wenn du das wirklich mal machst irgendwann, dann würde ich schon in diese Choreografie noch irgendwie so einen dreifachen Rittberger oder sowas einbauen. Dass du dann so irgendwie so vor, wie heißt der Typ mit dieser in der Jury, der immer so, Jorge, dass du vor Jorge noch so auf dem Pult, so aus dem Salto auf den drauf landest. Dass du irgendwie so eine phänomenal geile Show abziehst. Das
ja,
schon.
Ihr seid dann in der ersten Reihe und guckt euch das Ganze an, ob ich das auch gut mache.
Würden wir auf jeden Fall machen, wenn das so weit kommen würde. Das wird, glaube ich, in Köln oder in Hürth aufgezeichnet. Ich würde da
definitiv
für Karten.
Wir sitzen in der ersten Reihe mit so Schildern und so, erkennst uns dann. Zartbitter loves Pauline.
PS. Weil Pauline Chef, ach komm, ist egal. Schlag den Star.
Also hier ist jetzt ja jede Show durch.
Ja, hör doch mal auf, Stefan. Ich habe hier, das sind meine Notizen, die sind hier geheim. Also, Schlag den Star in den sportlichen Bereichen. Also,
ich glaube, der hätte keine Chance gegen
weit vorne,
dich,
ja.
Ja, das würde mich definitiv auch mal reizen, damit zu machen, weil es ist ja trotzdem nochmal was ganz anderes. In Ballsportarten wäre ich wahrscheinlich grottenschlecht, weil das kann ich einfach überhaupt nicht. Aber es wäre definitiv mal eine Herausforderung. Ich mag Herausforderungen und ja, wer weiß, vielleicht ergibt sich noch was. Ich meine, bei Klein gegen Groß war ich ja schon mal.
Mit Kai Pflaume.
Dreimal sogar schon.
Ach, du warst da schon dreimal?
Ja, und das hat mir auch total viel Spaß gemacht.
Ich habe nur von einmal mitbekommen. Und zwar vor kurzem war das, ne? Vor einem Monat?
Ja, ungefähr.
Aber das ist ja auch bei euch so eine Aufwärmübung, dass ihr irgendwie so an einem Seil nur mit den Händen hoch euch hochzieht und dabei die, die Beine so nach oben winkelt, ne? Ja. Ist das so eine Aufwärmübung? Ey, das wär, also, das ist ja der Hammer, ne? Da wirst du ja bei Schlag den Star, wirst du ja alles wegräumen wahrscheinlich.
Wie sieht's aus mit so Allgemeinbildung, Quizzen und sowas? Würdest du das auch hinkriegen gegen hier, was weiß ich, wen habe ich eben gesagt? Swarovski gegen Julia Swarovski oder wie die heißt. Die würdest du ja doch einkassieren.
Ich hatte tatsächlich eine Anfrage für, wer weiß denn sowas? Aber da kam Corona dazwischen und dann hat das nicht funktioniert.
Ja.
Aber das ist definitiv noch in Planung, dass ich das...
Weil du kennst ja Kai Pflaume jetzt offensichtlich schon.
Ja, genau.
Hat der gesagt, hier, das machen wir mal mit, wer weiß denn sowas?
Der ist dafür nicht zuständig, der hat seine Leute dafür.
Oh, der hat doch Einfluss auf so Gäste.
Aber ja, grundsätzlich kann er das schon, kann er da mal ein Wort für mich einlegen, da bin ich mir sicher.
Deswegen kommt ja auch Olli Schulz nicht dahin. Olli Schulz hat mal erzählt, Kai Pflaume mag ihn nicht und deswegen wird er da nicht bei, wer weiß denn sowas, eingeladen.
Kai Pflaume macht ja nicht mittlerweile nur noch auf YouTube so Sportsendungen oder so, so selbstgezimmerte, wo der so ein Typ in der Kamera hinter dem leer läuft und der zeigt dann, wie man irgendwie so Liegestütze macht und so, das macht er.
Das macht er auch.
Ach, das macht er auch, oder was?
Ja, aber er macht auch noch ARD-Shows.
Ah, okay, er baut sich quasi noch so ein zweites Standbein auf YouTube.
Der hat mehrere Standbeine, Stefan.
Ah, okay, interessant. Klingt ja alles echt cool. Aber sag mal, Bachelorette, würdest du das auch machen, tatsächlich?
Also ich gucke mir das ja sehr, sehr gerne an. Ja. Ich bin ja schon so ein Bachelor- und Bachelorette-Freak.
Der guckt auch hier, der da.
Ja, ich muss manchmal reingucken, weil...
auch schon die Preview auf RTL Plus, da bin ich am Start.
Wir haben eine Anfrage bekommen, auch dazu, von Prince Charming. Stefan, ich habe dich da angemeldet.
Echt? Ja. Bei Bachelorette oder was?
Nee, bei Prince Charming.
Ach so, kennst du das? Nee, das kenne ich überhaupt nicht, keine Ahnung.
Du kennst das aber, ne?
Ja.
Wir erzählen Stefan nichts davon.
Okay.
Ja.
Was muss ich da machen, Micha?
Einfach du selbst sein.
Ah, oh, cool, okay. Super, einfach nur charming sein, oder was?
Genau.
Geil.
Also du magst diese Sendungen ganz gerne und du wüsstest da wahrscheinlich genau, wie der Ablauf ist und so weiter. Ne? Villa in Südafrika, 20 Typen, Dennis wird direkt rausgeworfen, wie auch immer.
Ab und zu denkt man halt schon mal drüber nach, okay, wie würdest du dich jetzt in der einen oder anderen Situation verhalten oder fühlen?
Ja.
Ist schon auch ein bisschen unangenehm.
Ja, absolut.
Ich meine, das ist ja schon relativ viel auch gestellt. Und da irgendwie sich das so vorzustellen, dass man halt 24/7 gefilmt wird und eigentlich im Prinzip so gar nicht man selbst sein kann und immer irgendwo die Kamera im Nacken ist, das ist schon schwierig. Ja,
die Redakteure, die nehmen dich mit und sagen, hier, das ist jetzt ein Jetski, jetzt habt man hier ein bisschen Spaß und dann fährt man damit ein bisschen und juhu, und dann macht man da ein kleines Filmchen draus.
Genau. Da muss man schon für geschaffen sein.
Es ist alles spontan, Stefan.
Total spontan. Total spontan abgelesen.
Was trainierst du eigentlich am meisten an deinem Körper für, ah ja, stimmt, du machst ja nicht nur Schwebebalken. Nee, das habe ich jetzt beim. Du musst eigentlich nicht alles trainieren, ne?
Ich brauche alles, außer meinen Trizeps, den brauche ich nicht so intensiv, aber grundsätzlich muss ich alles trainieren, ja.
Weil wo ich
mir gehst du auch manchmal einfach ganz normal ins Fitnessstudio oder immer nur turnen?
Nee, ich habe auch jetzt auch gerade nach der Verletzung, da bin ich häufiger im Fitnessstudio als in der Turnhalle.
In so einem ganz normalen, wo auch andere Leute.
McFit oder wie?
Und dann sehen die Leute da, wie du so 10.000 Kilo presst und alle so, boah, was ist das denn für eine Frau, krass.
Bei uns hier in Chemnitz gibt es einen Feelgood Club, das ist ein riesen Sportkomplex, wo man alle Sportarten trainieren kann, wo man ins Fitnessstudio gehen kann. Deswegen bietet sich das gerade an, die Wege sind kurz, man kennt mich, aber ja, da sind auch normale Leute und ja, man wird doch immer mal angeguckt, aber grundsätzlich, ja, habe ich mich arrangiert, haben sich die Leute arrangiert und das, also ist für mich dann auch eher unangenehm, wenn ich dann so angestarrt werde oder wenn sich die Leute fragen, also ich, irgendwoher kenne ich die, aber ich weiß auch irgendwie nicht woher. Also irgendwie ist das dann ein bisschen merkwürdig auch.
Ich glaube, wenn du dann so in die Pumperecke gehst, ins Fitnessstudio, und dann sitzen da diese ganzen Halbstarken und dann ziehst du den da hier so einen Schweizer Handstand so irgendwie mal locker flockig aus der Hüfte.
Wie geht das, Schweizer Handstand?
Ich glaub, was ist dann, das? Dann sind die so gedemütigt wahrscheinlich. Denken so, krass.
Was ist das, Schweizer Handstand?
Ja, das ist so, gibt's das Schweizer, also hieß das ja, doch damals, das, ne?
Hast du schon richtig dargestellt.
Wie kann man das beschreiben?
Pauline, was ist das?
Man hockt sich so hin und dann zieht man so den ganzen Körper nach oben. Das ist, ey, das könnten wir noch nicht mal.
Im Prinzip beginnt das Element unten im Sitz. Die Beine sind im 90-Grad-Winkel geöffnet, die Hände sind.
Warte mal, ich mach das mal nach. Ich mach das mal, während du das sagst, mach ich das.
Ja, mach dich mal ein bisschen lächerlich, Micha, das ist super. Genau.
Also, was soll ich machen? Mich im Schneidersitz hinsetzen, oder was?
Nee, mit gestreckten Beinen. Die Beine sind im 90-Grad-Winkel gestreckt.
So. Und jetzt, musst du beide Hände auf den Boden.
Genau.
Leg mal das Mikro weg. Ich halte das hier hin.
Beide Hände auf den Boden, ja.
Ja, so. Okay. Und jetzt hoch. Hintern hoch.
Hintern hoch?
Arsch hoch. Ja.
Kannst du das mal hier so runter? Die Pauline muss das sehen. Ich zieh's jetzt durch.
Ach so, ja, okay.
Zieh's durch. Ja. Halt mal ein Mikro.
Ja, komm, jetzt zieh das mal durch.
Und jetzt?
Jetzt hoch. Hintern hoch. In der Luft schweben. In der Luft. Und jetzt die Beine hinten raus zum Handstand ziehen und nicht den Boden dabei.
Ich schaff das erste noch nicht mehr.
Du schaffst noch nicht mal zu stehen da auf den Händen, ohne den Boden zu berühren.
Nee, ich hab schon einen Krampf in der
Schulter. Ne? So ist das so. Wie? Pauline.
Das reicht noch nicht, wenn ich jetzt hier die
Beine... jetzt hoch und jetzt die Beine nach hinten und dann...
Das ist doch falsch. Das ist kein Schweizer, das ist ein Wiener.
Ach so, das ist ein Wiener Handstand. Okay, habe ich nicht ganz verstanden. Aber so ähnlich ist ein Schweizer, oder?
Ja, genau.
Auf jeden Fall. Und du darfst dann... Die Beine dürfen dabei nicht den Boden berühren, ne? Es muss alles in der Luft bleiben, oder?
Ja. Genau.
Yes. Also mein Hintern hat sich einen Zentimeter vom Boden gehoben.
Ich glaube, wenn ich jeden Tag 10 Jahre, jeden Tag 8 Stunden trainieren würde, würde ich das immer noch nicht hinkriegen. Also ich weiß nicht.
Also ich gehe schon, ich glaube, ich gehe 4-mal in der Woche ins Fitnessstudio. Und aber ich habe noch nie einen gesehen, der sowas da macht. Machst du Deadlifts zum Beispiel?
Ja, also normal, klassisch Kniebeugen, Deadlifts, ja, Schulter drücken.
Wie viel Kilo machst du bei Deadlift?
Also dadurch, dass ich immer ein bisschen haushalten muss mit meinem Rücken,
ja.
Bin ich jetzt, mache ich das mit 80 Kilo, aber ja. Es ist...
Was sind Deadlifts?
Es ist okay.
Kreuzheben, schon mal gehört?
Keine Ahnung.
Ja, also
ich bin nicht so der Pumper.
Zum Beispiel Hüftheben. Hip-Bridge, weiß nicht, ob dir das so sagt.
Hüftheben, wie geht das?
Die Stange ist im Prinzip hier auf der Hüfte und man auf dem Kasten und dann drückt man im Prinzip die Hüfte hoch.
Ja, das ist sehr modern. Das sehe ich jetzt überall.
Mache ich mit 120 Kilo.
Oh.
Und das ist fürs Turnen relevanter als die Deadlifts, weil ich versuche sehr Sportart spezifisch zu trainieren, weil mir das logischerweise am meisten was bringt. Und an der Bikini-Figur kann ich ja immer noch arbeiten. Aber erstmal ist Prio 1 mein Sport. Und so, dass ich im Prinzip den so optimal wie möglich ausüben kann.
Ja, das machst du schon sehr gut.
Ey, du redest jetzt knapp 2 Stunden mit uns. Ist das diese 2 Stunden, in denen du mit uns geredet hast, ist das für dich schon so
ein Rückschritt im Training?
Rückschritt im Training, ja genau. Merkst du schon so einen körperlichen Abbau an dir selber, so dass du merkst so, oh, ich häng schon hinterher, ich komme nicht mehr mit im Team oder so?
Nee, also die 2 Stunden gingen jetzt wirklich eigentlich um wie im Flug. Hatten wir definitiv wahnsinnig viel Spaß gemacht.
Also wir haben jetzt nicht das irgendwie schön, dich körperlich in der Fitness zurückgeworfen.
Boah, mir zieht's hier so, Stefan, hier hinten in der Schulter. Mega krass.
Von diesem hier lächerlichen...
Hier hinten.
Von diesem kurzem auf dem Hintern.
Ich habe wirklich alles gegeben und ich habe hier... ich brauche gleich noch irgendwie so ein Wärmekissen oder so. Ein Kräuterkissen. Aua. Ja, Pauline, das ist toll, dass dir das viel Spaß gemacht hat. Also uns hat das auf jeden Fall auch super viel Spaß gemacht. Und Stefan, du wolltest so ein bisschen, wolltest du das Ende einläuten? So,
naja, wir haben ja überhaupt keine Jingles abgefeuert, aber
ja, das macht
heißt,
nichts.
Das heißt, das Ende.
Ich habe mir noch zwei Sachen aufgeschrieben.
Ja.
Und zwar.
Ist das, was ist das? Was willst du erzählen?
Eine Meinung.
Eine Meinung. Okay, Ruhe, bitte Ruhe.
Zartbitter Meinung.
Okay, Michael hat eine Meinung.
Ja, meine Meinung ist. Scheiße, ne?
Ich schaff's nicht mehr zum Profisportler.
Ein Schwebebalken, das ist ja ein hundsgemeines Gerät. Wenn ich das mal mit dem Tisch vergleiche oder mit einem Pferd, das steht da, da kann man. Hast du sogar so Griffe dran an so einem Pferd. Und so ein Schwebebalken mit seinen 10 Zentimetern Breite, das ist einfach nur unverschämt, dass der so schmal ist. Und dann auch noch irgendwie 1,50 Meter hoch oder so. Also hätte man den nicht ein bisschen breiter machen können?
Ja, bestimmt hätte man das noch ein bisschen breiter machen können. Aber ich glaube, ja, so ist es eigentlich, also ich komme ganz gut damit zurecht.
Ja, okay. Und wie krass müssen denn auch bitte schön deine Füße trainiert sein? Weil in den Videos von dir sieht man halt auch ganz oft, dass die so umwickelt sind, so mit Tape oder mit noch was Speziellem. Sind die quasi...
Bandagiert sind die.
Ja, sind die ständig so unter Spannung oder machst du manchmal so ein Fußbad, Kräuter oder sowas?
Was sind das für Fragen, Micha?
Das Tape ist am Fuß, um den ja einfach ein bisschen zu stabilisieren. Dadurch, dass ich meine Füße sehr, sehr viel brauche und da sehr intensiv drauf rumspringe, tun dann auch meistens ein bisschen weh und das Tape soll im Prinzip die Strukturen so ein bisschen unterstützen. Normalerweise am Balken habe ich es lieber, wenn ich ohne Tape turne, aber jetzt aufgrund meiner Fußproblematik konnte ich das auch jetzt nicht mehr so machen, wo ich dann definitiv die Unterstützung von dem Material gebraucht habe, um überhaupt auf dem Balken stehen zu können. Deswegen ist es schon eine gute Methode, um sich da ein bisschen Luft zu verschaffen.
Weil du musst da bestimmt total darauf achten, du ziehst doch bestimmt keine hohen Schuhe an, zum Beispiel. Oder nee, was weiß ich, also so Chucks oder so.
Und Turnschuhe sind mein bester Freund.
Badelatschen und Turnschuhe.
Genau. Und gut, ich bin natürlich in der Turnhalle bin ich immer barfuß unterwegs, da bei uns, wir haben keine Schuhe oder keine Turnschuhe. Das wäre auch ein bisschen komisch. aber ja, im Alltag wirklich bequemes Schuhwerk, dass die Füße nicht noch mehr strapaziert werden.
Ja, weil ich glaube, meine Füße sind so ganz, sind mein Schwachpunkt. Ich habe so ganz zarte Füße.
Ja.
Und zum Beispiel, wenn ich Schlittschuh laufen gehe.
Das heißt, wenn du auf den Schwebebalken mit deinen zarten Füßen, dann würde hier so ein...
Stefan, den kannst du nicht machen. Der Jingle, der ist noch gar nicht veröffentlicht.
Ach so, okay.
Der ist von einer Folge, die ist noch gar nicht. Ist egal.
Okay.
Weil ich habe auch so Schuheinlagen, trage ich. Und wenn ich mal wandern gehe, dann sind meine Füße immer so platt. Wenn ich so Schlittschuhe trage, dann fühlt sich das so an, als würden die sich so in meinen Fuß so reinschneiden, weil das so eine scharfe Kante ist. Also, und ich mache auch so Fußgymnastik. So mit so einem Golfball so rollen und so mit den Zehen so irgendwie sowas aufheben. Deswegen interessiere ich mich da wirklich für. Die müssen doch einer unfassbaren Belastung bei dir ausgesetzt sein. Und was ist dein Tipp, um auf seine Füße zu achten?
Ja, auf jeden Fall auch viel Stabilität für die Füße machen. Mit dem Terraband arbeiten, so dass die Muskeln, Bänder, Sehnen so vorbereitet sind auf die Belastung, dass sie das auch aushalten. Natürlich gehört auch ein bisschen Physiotherapie dazu, Waden dehnen, zuerst ja langsam wieder ins Training einsteigen, wenn man ein bisschen länger Pause gemacht hat. Also länger bedeutet 2 Tage.
Okay.
Und ja, dann mit Sprüngen anfangen, dass einfach der Fuß sich darauf vorbereitet. Seilsprünge auf hartem Untergrund sind waren da nicht gut. Und
ja, das tut mir zu weh, harter Untergrund.
Ja, dann musst du im Prinzip erstmal mit weichem Untergrund anfangen. Ja,
okay.
Dann kannst du dich langsam steigern, auch in der Zeit variieren, aber so Seilsprünge sind eigentlich ganz gut.
Jetzt lass die arme Pauline mal in Ruhe, dass sie hier deine privaten Tipps für deine Fußprobleme.
Waden sind auch ganz schwer aufzubauen, findest du nicht auch? Wadenmuskulatur ist super schwierig.
Ja, also die Beine, die sieht man im Club nicht, brauchen wir nicht trainieren.
Ah, ja, eben. Diese Disco-Muskeln, die trainiert man. Aber ich habe in den letzten Jahren Beine für mich entdeckt.
Ja, aber Micha trainiert immer nur seine Oberarme.
Das stimmt überhaupt
und
nicht.
Und unten hat er so zwei McDonald's-Strohhalme.
Ich liebe Beintraining, aber es ist so schwierig, dort was aufzubauen, gerade an den Waden.
Ja, das stimmt natürlich. Ja, Pauline, die letzte Frage von mir aus. Micha kann danach noch 20 Fragen stellen.
Ja.
Wie lange wirst du noch Kunsthorn machen? An den Balken, am Schwebebalken und so. Irgendwie.
Was ist das denn für eine Frage?
Ja, weil ich habe neulich tatsächlich so eine richtig krasse Omi gesehen, die war, ich glaube, die war irgendwie so 75, die älteste Kunsthorn-Oma der Deutschlands oder so. Kennst du die? Die macht noch am Hochreck die dreht da noch rum mit irgendwie 75 Jahren oder sowas. Ist das noch möglich? Wird das bei dir auch noch so sein?
Nee, definitiv nicht. Also da sehe ich mich jetzt nicht. Ich habe andere Pläne für meine Zukunft. Ich werde definitiv noch bis 2024 trainieren. Ja. Was danach, wie es danach aussieht, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht genau, wie es meinem Körper geht, ja, wie meine Zukunftspläne dann aussehen, aber das nächste größere Ziel sind erstmal 2024 die Olympischen Spiele und danach ist so ein bisschen offen, wie es weitergeht. Aber mit über 80 Jahren sehe ich mich definitiv nicht mehr dort im engen Turnanzug an irgendeinem Barren hängen. Deswegen,
ja, kannst ja auch mit einer Turnhose. Muss ja kein enger Turnanzug sein.
Ich habe noch zwei bessere Sachen, als der Stefan gerade hatte. Also zum einen möchte ich sagen, dass was Schwebebalken auf Polnisch heißt, als kleiner Fact.
Wow, hier was noch. Hast du denn recherchiert?
Ich habe es mir extra aufgeschrieben. Rufnov. Ach, scheiße, jetzt kriege ich es. Rufnovaschnia. Ist Schwebebalken auf Polnisch.
Okay.
Das kann man einfach mal wissen, weil ich war nämlich auf der Wikipedia-Seite und habe dann die ausländischen Wikipedia-Einträge gesehen. Da ist mir das aufgefallen und da habe ich mir das aufgeschrieben. Und als letztes wollte ich dich fragen, ob du vielleicht die Frau, die Turnerin, die Sportlerin Olga Korbut schon mal von diesem Namen gehört? 1972. Ja. Kennst du die?
Wir haben uns schon mal getroffen, ja.
Echt?
Ja. Wer ist denn das, wenn ich mal fragen darf?
Das ist eine Sportlerin, die hat 1972 eine Turnübung am Stufenbarren, heißt das so?
Ja.
Diese Übung ist mittlerweile verboten. Und sie war die letzte Frau, die das 1972 bei einem Wettkampf durchgeführt hat. Den sogenannten Dead Loop. Den Todeslooping oder irgendwie sowas.
Krass.
Ja.
Also so eine Sportübung, wo man auch schnell bei draufgehen kann, oder was?
Ja.
Pauline, kannst du uns das erklären, was das ist?
Also damals war der Stufenbarren ja noch relativ eng gestellt und man hat dieses Abschwingen mit der Hüfte auf dem Holm gemacht. Und das wurde dann im Prinzip irgendwann verboten, weil das zu gefährlich, zu aggressiv gewesen ist. Und im Prinzip ist das ein Abschwingen. Man muss sich vorstellen, man knallt mit seiner Hüfte komplett auf den Barren unten drauf und versucht dann irgendwie weiter zu schwingen, also wieder zurück zu schwingen. Ja. Und das war dann halt irgendwann verboten, ja.
Weil das den Körper einfach zu kaputt machen kann, ist zu gefährlich.
Ja, wahrscheinlich.
Also weil wenn das Ding sogar schon Dead Loop heißt, sind da schon krasse Verletzungen oder sowas bei entstanden?
Das weiß ich tatsächlich nicht. Also es war ja wirklich noch sehr, sehr vor meiner Zeit und ich habe auch nie an so einem Barren geturnt, deswegen kann ich da.
Ach so, weil die damals enger beieinander standen, ne?
Ja, genau.
Also das gucken wir uns nachher mal bei YouTube an. Das sieht total komisch aus. Das sieht aus, als würde das vor und zurück gespult werden. Das ist aber eine echte Aufnahme. Und
da kann das nur ungesund sein.
Ja, absolut. Und du kennst sie also, die Olga. So hast du mal getroffen.
Ja.
War sie denn, sie war Weltmeisterin wahrscheinlich oder Olympia-Gewinnerin?
Welche Erfolge sie zu Buche stehen hat, kann ich euch jetzt nicht hundertprozentig sagen. Da müsste ich auch selber nachgucken.
Wie hast du sie denn da mal, wo hast du sie denn da mal getroffen?
Es war bei einem internationalen Event, wo sie im Prinzip geladen war. Ich kann mich auch an das Jahr nicht mehr genau erinnern, aber es ist auf jeden Fall schon eine Weile her.
Okay.
Ja, da war ich noch relativ jung, ja.
Okay, dann ist das natürlich kein Fakt gewesen, mit dem ich dich hier, dem ich dir was Neues erzählen konnte, dieser Übung.
Ja, aber die Übungen dort am Baran, die sind absolut krass. Also da bin ich auch froh, dass die Holme jetzt im Abstand von 1,80 Meter aufgestellt sind.
Für uns wäre das ein bisschen zu weit.
Also für uns wäre jede Übung ein Deadloop, glaube ich.
Welche?
Dann müsst ihr einfach mal in die Turnhalle kommen, dann nehmen wir dort mal was auf.
Ja.
Und den Trampolin springen.
Also ich würde total, ehrlich gesagt, würde ich echt gerne Kunstturnen machen, aber es ist einfach lächerlich, wenn ein 47-jähriger Typ in der Halle kommt und versucht da irgendwie am Barren was zu machen, dann lachen sich alle nur weg.
Was ist denn diese Kategorie, diese Schwierigkeitsstufe A? Hast du ja eben gesagt, das gibt es auch. Würden wir das hinkriegen? Was wäre das denn dann zum Beispiel?
Also nach dem, was du hier gerade geleistet hast, Micha, würdest du das nicht hinkriegen? Du kannst ruhig ehrlich sein. Pauline, sag einfach, wir sind hoffnungslose Fälle. Wir werden nicht mehr Kunstturner.
Was gibt's denn da in Kategorie A?
Ich würde, guck mal, die arme Pauline, die muss ins Bett. Wir sind schon
komplett. Ja, ich möchte gerade wissen, was es da noch
als... Zwei Stunden, jetzt ist deine letzte Frage.
Ja, Kategorie A, was gibt es denn da für Übungen?
Man könnte beispielsweise einen Spagatsprung machen.
Okay, das schaffe ich schon mal. Das ist die niedrigste Kategorie?
Ja.
Du schaffst ja noch nicht mal so ein Seil hochzuklettern.
Nee, Spagat. Also ich bin so weit von einem Spagat entfernt, wie man nur sein kann.
Ja. Das glaube ich dir.
Kannst du das ein bisschen, Stefan?
Ich kann zumindest meine Beine auseinanderstellen.
Auseinanderstellen.
Das schaffst du ja noch nicht mal.
Wobei
der Michael kann nur mit so zusammengehaltenen Beinen stehen.
Nee, also ich kann schon.
Das ist die Höchstleistung. So.
Ich kann schon die Beine auseinander machen, ist ja klar.
Okay, komm.
Wo man drunter herkrabbeln kann. Aber das ist ja meilenweit von einem Spagat entfernt.
Ja.
Pauline, Stefan kann nicht mehr. Er ist durch. Es war super nett.
Ihr könnt auch gerne weiterreden.
Du unterbrichst mich doch die ganze Zeit, dass du keine Lust mehr hast.
Michael moderiert gerade ab. Ich will dich nicht dabei stören. Soll ich dir einen Sound runterlegen?
Nee, bestimmt jetzt nicht und das Outro. Jetzt müssen wir erstmal uns ganz normal, Pauline konnte seit 10 Minuten leider nichts mehr sagen, weil wir uns hier nicht einig sind, wie es hier weitergeht. Erstmal vielen Dank für das tolle Gespräch. Mir hat es total viel Spaß gemacht und mir hat es gut gefallen. Und Stefan fand es, glaube ich, auch gut. Ich hoffe, die Fragen waren so angemessen.
Super informativ. Ich fand es einfach nur ganz, ganz toll, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Wirklich. Ganz toll. Vielen, vielen Dank.
Ja, wie gesagt, habe ich gerne gemacht. Es waren auch sehr, sehr lustige Fragen. Und ich freue mich, wenn ich euch ein bisschen meine Welt eingeführt habe.
Das konntest du.
Ja.
Und wenn wir mal nach Chemnitz kommen, dann klettern wir mal zusammen irgendwie so ein Seil rauf oder sowas.
Ja, definitiv.
Ja. Stefan, wann steht das auf unserer Tour, Chemnitz?
Auf jeden Fall. Wir kommen irgendwann nach Chemnitz, dann melden wir uns nochmal.
Sehr gut.
Dann kommen wir mal in die Halle vorbei.
Ja, dann machen wir jetzt hier unser Outro rein.
Und ich wünsche dir vor allen Dingen noch ganz, ganz viel Glück mit deinen Vorsätzen, die du dir genommen hast, dass du den Sportler.
Ja, und Gesundheit natürlich.
Ein bisschen veränderst. Ja. Und Gesundheit und dass das alles ganz toll bei dir weitergeht und klappt.
Dankeschön.
Ja. Okay, tschüss.
Tschüss.
Outro, das war's.
Zart und bitter.
Zart und bitter.
Zart und bitter.
So, jetzt sind wir wieder hier und sagen nochmal Tschüss.
Ja. Das war's, die Folge ist vorbei. Wirklich vielen, vielen Dank und ich hoffe, das war alles so, ja, es war gut, oder?
Ja, definitiv. Also es war jetzt nichts dabei, was ich gerne unmittelbar streichen würde, deswegen für mich passt.
Habe ich am Anfang irgendwie was Blödes gemacht, kann das sein?
Nee, du hast dich nur so hingesetzt, das hast du gar nicht gemerkt. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast.
Hatte ich meine Hand irgendwie am Sack?
Ja, hatte ich sie. Und ich fand's so panne. Ich dachte mir so, das ist jetzt nicht dein Ernst.
Was hab ich denn gemacht?
Du hast dich hier so hingesetzt, so, ich wie so ein Bauarbeiter.
Aber ich hab da nicht rumgefummelt oder so.
Nee, aber hattest du irgendwie die Hand im Schritt und ich dachte, ist das jetzt dein Ernst?
Ich hab mich einfach so hingesetzt, so.
Ja, das macht man doch nicht, wenn du einen
Da
Gast
hab ich
hast.
Mir aber nichts mehr gedacht. War das genau in die Kamera rein
Absolut
oder was?
Absolut peinlich.
Ja.
Hast du es auch gesehen, ne?
Ich hab's auch gesehen.
Ja, ich wollte es dann nicht erwähnen im Talk so genau.
Ja, die Folge ging los und die hat mich irgendwie so angestarrt.
Du setzt dich dahin und packst dir den Stritt, das geht gar nicht und wir haben hier einen Gast.
Ja, sorry. Ich habe nur mitbekommen, dass ihr mich einfach so anstarrt.
Ja, aber ich habe auch gemerkt, dass du das überhaupt nicht merkst, dass das überhaupt nicht merkst.
Aber dann kam ich dann irgendwie doch so drauf, weil ich habe da mal so zurück überlegt, was habe ich denn da gemacht?
Ich wollte es nicht so konkret beschreiben, wie du dich da hingesetzt hast, weil das einfach, ich wollte dich schützen.
Danke.
Ich habe dich geschützt.
Ja.
Aber es tut mir im Nachhinein nochmal total leid, mir war das so unangenehm und ich dachte so, Gott ey, die arme Pauline, was denkt die denn jetzt? Aber ich glaube, Micha hat es gar nicht so wahrgenommen, das war einfach nur so ein Relaxen und Meditieren.
Ich habe es auch nicht so wahrgenommen, aber ich bin abgehärtet, ich habe 3 Brüder, also alles ist gut.
Oh Mann, ey.
Okay. Ja, so wie ich den Michael kenne, war es einfach, er hat es gar nicht registriert und wollte.
Nee, das habe ich natürlich absolut absichtlich gemacht. Habe ich das mir da nichts vergangen. Sag mir nochmal kurz, wann ist der nächste Wettkampf, den du dir vornimmst?
Im März ist der nächste Wettkampf. Also jetzt bin ich ja erstmal raus.
Ja.
Aber im März fangen die Qualifikationswettkämpfe an für die EM im April.
Okay, da bist du wieder dabei.
Ja.
Okay, alles klar. Dann viel Erfolg dabei und bleib fit und gesund und werd wieder gesund.
Und willst du die Folge willst du nicht mehr haben? Wir können das einfach machen und hoch.
Könnt ihr verwenden, wie ihr wollt.
Okay, alles klar.
Wir melden uns bei dir, ne?
Super.
Wenn irgendwas ist, schreib uns, sag uns. Wenn
was soll denn sein?
Keine Ahnung, vielleicht fällt dir im Nachhinein ein, scheiße, ich wollte diesen Podcast gar nicht, irgendwas, keine Ahnung. Meld dich, wir sind immer für dich da.
Du kannst
uns jederzeit
uns verlassen.
Anschreiben.
Ja.
Wir sind immer für dich da, okay? Wenn du auch generell, wenn du mal reden willst oder so. Wir sind immer für dich da.
Du gehörst jetzt zur Zart- und Bitter-Familie.
Das ist gut, das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht.
Was das betrifft, wäre ich ein super Trainer geworden. So emotional und mit den Leuten so auffangen und so. Leider kann ich nicht turnen. Aber ansonsten wäre ich gut gewesen.
Okay.
Das ist total schön, dass dir das Spaß gemacht hat. Danke. Ne?
Ja.
Bis dann.
Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend.
Danke, gleichfalls.
Dir auch.
Ciao.
Grüße nach Chemnitz. Tschüss.
Dann, ja, ciao.
Ciao.